einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem das erste Monument gefahren ist, das erste Halbmonument gefahren ist, die ersten Rundfahrten gefahren wurden, haben wir natürlich Redebedarf und deswegen begrüße ich ganz herzlich aus dem schönen München, der nördlichsten Stadt Italiens, Italien spielt heute auch eine Rolle, Grüße zum lieben Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Yep. Wieder erwarten sprechen wir heute nicht über die Cycling World, obwohl wir da schon ganz lange drüber gesprochen haben. Das wird Thema im nächsten Velo-Snack sein. Deswegen teaser ich das jetzt hier schon mal an. Dort wird mein Motto des Jahres Make RTF Great Again und Cycling World Thema sein. Aber hier sprechen wir über das von den Leuten, die noch ein bisschen schneller fahren als wir. Obwohl die Cycling World auch ganz kurz Profi, also in einem Bildschirm hinten lief auch Mailand San Remo. Das heißt, du hättest dich theoretisch ohne das ganze Messetrubel-Gelübel da hinsetzen können und von Fernseher stundenlang die Übertragung gucken können.
Ja, das wäre auch eine Beschäftigung gewesen, wenn man auf der Wesse nichts gefunden hätte.
Ja, aber ich glaube, da gab es genug zu sehen, zu hören, zu miteinander besprechen und alles Mögliche. Es war natürlich bezeichnenderweise ein italienischer Radhersteller, der dort die Übertragung zeigte. Viele italienische Räder da. Sehr schöne italienische Räder da. Super. Juti, ich habe festgestellt, wann haben wir das eigentlich umgestellt, die Reihenfolge? Nicht mehr chronologisch. Ich glaube, das irgendwann mal, aber so, warum, habe ich nie verstanden.
Naja, oh. Es ist ja schon chronologisch, nur gegen andersrum. Den Uhrzeigersinn jetzt. Ja.
Du bist also der Journalist und der gelernte Journalist unter uns, deswegen würde ich das nie hinterfragen eigentlich.
Wir machen das Angeln uns sozusagen von aktuell zu etwas okay. Vergangenerem schon.
Wenn das so gemacht wird, dann wird das so gemacht. Punkt. Finde ich gut, dass wir das so machen. Außerdem, vielleicht ist, ne, wenn ich weiß, was mein Gedanke war, wenn die Leute so langsam wegdämmern, ne, beim Einschlafen, wenn die uns zuhören, dann kriegen die halt die aktuellen Sachen noch mit und das andere haben sie vielleicht eh schon gesehen. Andererseits haben sie das Aktuelle vielleicht noch präsent und das andere schon wieder vergessen. Wie man es macht, man macht es auch immer falsch oder richtig. Fangen wir an und gehen nach Spanien. Heute und gestern war ja schon, ne? Das habe ich beides noch nicht sehen können, deswegen bin ich gespannt, wie ich hier gespoilert werde. Das Gute ist, wenn ich es am Wochenende nachschaue, werde ich es mit Sicherheit gestern wahrscheinlich schon wieder vergessen haben. Katalonien-Rundfahrt, die 103. Also auch schon ein bisschen was aus dem Buckel, die guten Katalanen. Katalonien-Rundfahrt und Katalanen, ja. Was gibt's zu erzählen? Also, was ich am Anfang sagen möchte, ich habe heute mich beim Mittagessen mit einem Kollegen unterhalten, noch nicht über die aktuellen Etappen, sondern über überhaupt Katalonien-Rundfahrt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, wenn er bei jedem Fahrer, der im Team ist, sagen kann, kenne ich, dann muss das ein relativ schlagkräftiges Team sein. Ich möchte einmal kurz vorher das Team von UAE benennen. Tadej Pogacar, Yao Almeida, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Sivakov, Großschartner, Jay Wine, Novak und Marc Soler. In jedem anderen Team würde, glaube ich, jeder Fahrer zumindest eine Co-Kapitänrolle haben, oder?
Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht.
Außer Jumbo vielleicht, aber bei vielen Teams wäre das einfach direkt immer.
Ja, also tut mir leid, dass ich da jetzt immer dieses Team nennen muss, weil sie mir einfach immer als erstes einfallen. Also bei Burgos Beatsche.
Was?
Burgos? Oder bei Carraroal, sagen wir mal, wären die allesamt Kapitäne.
Ja.
Von daher ist das schon eine Luxusbesetzung. Aber ja, vielleicht zwei Stichworte noch. Du hast gesagt, die wievielte Austragung war das? Die 102. ist es jetzt, oder?
103.
103. schon, ja. Also das Rennen gibt es halt schon seit 1911 und hatte dann verschiedene Pausen durchlebt.
Ich denke also, mal, könnte Krieg eine Rolle spielen.
Gar nicht mal so sehr. Also das Rennen lief zwischen 1939 bis 1945, wurde es zum Beispiel ausgetragen. Nur im Ersten Weltkrieg hat es pausiert. Und Rekordsieger ist immer noch Mariano Cañado. Der hat ich glaube, 4 oder 5 Mal gewonnen. Aber in der Zeit zwischen 1928 bis 1939. Ich sehe es gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal hat er sogar gewonnen. Also in einem Zeitraum von 11 Jahren. Also du siehst schon da ist eine sehr große Zeitdifferenz dazwischen, mhm, zwischen seinen einzelnen Siegen. Mhm. Ich kann immer nur noch den Leuten, die sich für den spanischen Radsport interessieren, so auch aus in der Franco-Zeit, dieses Buch ans Herz legen, wie hieß es noch, mit dem englischen Journalisten, der die Vuelta nachgefahren ist.
Dan Moore? Nee,
ja, doch.
Moore, Dan,
Vuelta Skelter hieß
es. Ja, genau, Vuelta Skelter. Benannt nach dem? Ja, endlich kann ich auch mal mit Wissen trumpfen. Natürlich, also meiner Meinung nach muss das ja eine Anspielung sein auf den Begriff damals. Helter Skelter ist doch das berühmte Lied, von U2 auch gespielt. Aber ich glaube, die covern das auch. Hatten wir nicht auch zuletzt die Nacht der langen Messer? Es gibt einen TV-Film, Helter Skelter, die Nacht der langen Messer.
Ja. Yeah.
Hat jetzt, genau. Hier, jetzt werden hier aber Kurven von links nach rechts, nach oben und unten auch wieder. Helter Skelter, Englisch heißt der Deutsche, Holter die Polter. Holter, Helter Skelter ist übersetzt Holter die Polter.
Okay.
Holten, das finde ich schön, Holter die Polter, viel zu selten gesagt. Wieder
gelernt.
Ja, wieder was gelernt, was man hier nicht alles noch dazu lernen kann. Jetzt habe ich aber komplett verklickt in meinen Tabs.
Das ist vielleicht nur ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Rundfahrt. Also sieht man, wie bedeutend die auch ist für die Geschichte des Radsports. Und du hast angesprochen, ja, du konntest nichts davon sehen. Und heute ging es im Prinzip allen Fernsehzuschauern so, dass man davon nicht viel sehen konnte, weil es war jetzt am zweiten Tag schon eine Bergankunft in 2100 Metern Höhe, war es meine ich, 2146, genau. Und wenn man sich das überlegt, um die Jahreszeit jetzt Mitte März, da kann es auch mal sein, dass das Wetter zum einen schlecht ist und dann, wenn das so ist, wird es natürlich bitterkalt und die Witterungsverhältnisse sind sehr schlecht, auch um eine TV-Übertragung durchzuführen. Und so war es dann auch am zweiten Tag jetzt bei dem Schlussanstieg, dass man zwischendrin ja mal so ein bisschen Helikopterbilder hatte und dann irgendwie wieder saßen ja auch die TV-Kommentatoren irgendwie 2-3 Minuten da und mussten irgendwie die Zeit füllen, weil nur die Standkamera aus dem Ziel irgendwie Bilder geliefert hat.
Dafür ist aber der Sieger noch ganz fesch in kurz gefahren, ne? Also dafür, dass es so kalt war. Ich meine, wahrscheinlich haben die den oben direkt in die Wärmedecken eingepackt, aber Mann.
Ja, also es hat geregnet
lange das noch. Zeit
des Tages und da waren auch nur ja, so einstellige Temperaturen im Zielbereich. Also ich glaube 3, 4, 5 Grad irgendwie und Regen. Man hat auch gesehen bei manchen Fahrern, also Mikkel Landa, der hat sich zwischendurch irgendwie die Arme ausgeschüttelt, selbst beim Berghochfahren, damit er wieder so ein bisschen Blutzirkulation hat. Und man kennt es ja auch selbst, also wenn man so einen Berg hochfährt, einen richtigen Pass, das ist eigentlich bei, sage ich mal, einstelligen Temperaturen nicht so ein Problem. Also weil einem wird sehr warm, aber wenn selbst beim Berghochfahren den Fahrern da schon kalt ist, dann will das schon was heißen.
Ja, dann haben sie sich nicht richtig Mühe gegeben, ne?
Interessant fand ich dann auch, also so ein bisschen das Ergebnis jetzt vorwegnehme, der zweite Lander fuhr dann in kurz tatsächlich bei den einstelligen Temperaturen und der dritte Vlasov dann mit einer Regenjacke.
Ja, okay, aber so eine Regenjacke als noch ein kleiner Wärmepuffer, das finde ich. Also das habe ich auch schon gemacht und gut, mit einer Bergankunft oben, dann ist natürlich unnötig, aber vielleicht sonst hatte ich doch, also ich habe schon oft, wenn es kalt wurde, die Regenjacke einfach rübergezogen, weil ich wusste, oben fährst du ja eh drüber und auf der anderen Seite die Regenjacke auch als Windschutz, ist ja ganz angenehm.
Ja eben, aber die fahren ja nicht gleich wieder runter.
Zum ja. Ich habe
mir gedacht, dass vielleicht bei dem Marginal Gains Radsport, wo wir jetzt sind, ist das so ein bisschen der Gewichtsfaktor vielleicht auch, B, der Bremsfallschirm und C, du hast halt immer, also es kommt natürlich auf den Fahrer an, aber vielleicht die Gefahr zu überhitzen, dann auch.
Ja, das stimmt, aber andererseits vielleicht auch, also ich wie gesagt, ich habe das Rennen heute nicht sehen können, wenn Vlasov hatte irgendwie eine Sekunde Abstand auf Landa und hatte dann aber schon wiederum 14 Sekunden im Ziel auf Almeida, ne, vielleicht Jacke ausziehen, ich kann mich doch an irgendeinen Fahrer erinnern, ich glaube, das war damals vom Team Leopard Trek oder so, der seine Jacke ausziehen wollte und das ewig gedauert hat, ne, vielleicht wollte er einfach nicht riskieren, also so nach dem Motto, dann fahre ich jetzt lieber in der Jacke weiter. Die sind ja auch heutzutage atmungsaktiv bis zum geht nicht mehr. Bevor ich riskiere, jetzt hier noch vom Podium runterzufahren, also zumindest vom Tagespodium. Und er hat ja auch dann, muss man sagen, heute ordentlich Plätze gut gemacht. Ne? Er ist aufs Podium draufgefahren. Vielleicht war das auch so ein kleiner Gedanke dabei, wie auch immer. Also wenn ich das Tableau so sehe, würde ich sagen, also ich gucke mir das Tableau in so einem Fall auch gerne mal von hinten an und da sehe ich von den Emirates zum einen Jay Wine, der nicht mehr gestartet ist, also kann man so viele gute Namen dabei haben, wenn sie nicht mehr starten können, ist auch für den Eimer. Aber ja, da sehe ich, krank. Ah okay, erkrankt. Mhm. Ein Novak, ein Großschadner auf den letzten Plätzen, die werden wohl vorher ordentlich gearbeitet haben. Gehe ich mal davon aus, dass sie dann irgendwann rausgenommen haben. Und ich sehe da sonst keinen eins, der auf 15 Marc Soler, auf 4 Almeida. Da werden die ihren Chef wohl ordentlich nach vorne gebracht haben, Gas gegeben haben. Also insbesondere Marc Soler. Und Almeida hat sich dann in so einer Gruppe mit dran gehängt und Pogacar ist vorne rausgestiegen. So wird der Rennverlauf gewesen sein, wenn ich nur das Tableau sehe. Wie viel entspricht der Realität?
So ungefähr schon. Das Doofe, sage ich mal, war, dass auch dieser Angriff von Pogacar gar nicht eingefangen wurde von den Fernsehkameras. Ah, okay. Beziehungsweise just in dem Moment war halt das TV-Signal weg und man hat dann bei der nächsten Einblendung nur noch einen Fahrer gesehen, der da schon irgendwie 200 Meter Vorsprung hat auf den Rest. Mhm. Und da konnte man sich schon denken, wer das war. Und letztlich war es dann ein Klassenunterschied. Also Pogacar einfach in der eigenen Liga, was zu erwarten war bei der Rundfahrt.
Ja.
Und dahinter war es sehr spannend, was das Rennen um Platz 2 angeht. Also man sieht auch die Abstände natürlich. Zwischen 2 und 8 sind es nur 26 Sekunden. Und zwischen 2 und 7, also Mikel Landa, Vlasov, Almeida, Lenny Martinez, Chris Harper und Egan Bernal, die sind lange zusammen in einer Gruppe gefahren. Und die sind erst auf dem letzten anderthalb Kilometern wurde diese Gruppe von Landa auseinandergefahren.
Mhm. Ich würde jetzt mal aus meiner Sicht einfach sagen, erfreulich, Egan Bernal bei der Etappe mit, ja, ich sag mal, mit bei den Favoriten dabei, wenn es einer vorne weggestiefelt ist und der Rest in einer Gruppe war, kann man das ja durchaus so sagen. Und Enric Mas wiederum, na, okay, der war noch so gerade in der Gruppe mit hinten dran, ne? Also der war noch so 2 Sekunden.
Ja, wobei er zwischenzeitlich, glaube ich, gar nicht mehr in der Gruppe war oder von hinten dann wieder reingefahren ist.
Also Enric Mas, bedauerlich, habe ich auch immer ein bisschen Sympathien für, dass er da wohl nicht mithalten kann, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Aber habe ich das richtig in Erinnerung, dass für ihn auch Saisonhöhepunkt irgendwie die Vuelta sein soll? Also jedenfalls ja. Sehr spät. Insofern ist das ja zum jetzigen Zeitpunkt dann noch gar kein Problem. Ja, also dann kann man vielleicht eher positiv sagen, okay, er kann jetzt schon da mithalten.
Naja, auf der anderen Seite Movistar mit Hauptsitz in Pamplona, für die ist natürlich ein wichtiges Rennen, sag ich mal, die Katalonien.
Okay,
das also ein spanisches Team mit so einer Tradition bei der Rundfahrt, die sollten da schon was abliefern. Auf der anderen Seite haben sie auch Nairo Quintana dabei.
Das wollte ich mal fragen, wie hat der sich denn da gemacht?
Sein erstes Rennen wieder in Europa bestreitet seit der Tour de France 2022. Ja, 18. Platz, 2 Minuten 27 Rückstand. Sage mal, der ist jetzt noch nicht an seinem Leistungsmaximum. Vielleicht war es das auch schon, aber... Ich glaube schon, dass der noch etwas zulegen kann.
Okay, vielleicht können wir auch nochmal zum Tag davor schnell was sagen, obwohl das sieht für mich, ne, wenn ich Tableau drauf gucke, jetzt weniger spektakulär aus oder im Sinne von
Eine Anmerkung habe ich noch, beziehungsweise eine Auffälligkeit, was ich ein bisschen enttäuschend fand, war das Team Wismar diese Bike. Die haben Sepp Kuss und Kian Uijtebroeks als Leute für die Gesamtwertung bei der Rundfahrt und nachdem ja die Mannschaft schon so ziemlich fast jedes Rennen, wo sie am Start waren, dominiert haben, fallen sie doch jetzt hier ab. Mhm. Kuss kommt als 12. als Bester mit 2:03 rein und Kian Uijtebroeks mit 2:45 Minuten Rückstand. Also wenn man da so ein bisschen, sag ich mal, ketzerisch unterwegs sein will, dann kann man sagen, Uijtebroeks war bei Bora schon mal stärker.
Man könnte aber auch, meinst du die, also die fahren ja nicht mit angezogener Handbremse, so nach dem Motto, lass die anderen auch mal was gewinnen und insbesondere, wie soll man sagen, ne, also lass die anderen auch mal was in Spanien gewinnen, das ist eh nicht so interessant für uns und richtig, aber nee, ja, vielleicht müsst ihr auch mal rausnehmen, also vielleicht, weiß ich nicht, für was ist Sepp Kuss denn vorgesehen dieses Jahr, wieder Helferdienst und Vuelta oder, weißt du das, hat er ja schon
mal gemacht. Tour und Vuelta,
okay.
Also natürlich hat er jetzt vielleicht so ein bisschen in der Teamhierarchie eine ranghöhere Rolle bekommen, natürlich durch den Vuelta-Sieg. Auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, dass die bei der Tour für Vingegaard fahren, ja, aber jetzt, wo auch ein Primoz Roglic nicht mehr in der Mannschaft ist, ist es vielleicht auch mal interessant, sag ich mal, einen Sepp Kuss in der Hinterhand zu behalten als Option, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen.
Und was noch schön ist, finde ich zumindest Georg Steinhauser. Als bester Deutscher, Rang 45, 3,30, jetzt gar nicht so viel Rückstand für so einen jungen Fahrer, der jetzt mit Sicherheit beim Team Education First erst auch nochmal so ein bisschen reinkommen muss, ist glaube ich im zweiten Jahr da, ne?
Ja, genau, und der hatte seinen Einstand in die Saison ja schon bei der UAE Tour und dann hat er, meine ich, sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Und von daher war der noch recht schnell wieder beim nächsten Rennen bei Tirreno am Start und jetzt ist er bei Katalonien ganz gut unterwegs, in einer Gruppe mit Florian Lipowitz reingekommen. Mhm. Auch ein junger Fahrer von Bora Hansgrohe, der, meine ich, Ex-Biathlet ist. Also
der schießt sie an ans Motorrad, willst du sagen, oder was?
Nee, aber wir haben ja das Thema, sag ich mal in Anführungsstrichen, Quereinsteiger in den Radsport verfolgt einen ja auf allen Ebenen. Ja, also ich denke nur an Primoz Roglic und an Bart Lemmon, einen ehemaligen Luftwaffenoffizier.
Ja, ich sehe da trotzdem keine großen Chancen für mich mehr. Aber naja, wer weiß. Aber ich sehe gerade schon, er fährt auch schon seit 2020 Rennen. Zwar immer so kleinere, also nicht stetig, ne? Aber National Championships Germany MUITT. Was ist denn MUITT?
Wo siehst du das?
In seiner Statistik bin ich jetzt in die Pro Cycling Stats in das Jahr 2020 gegangen. Und weil das war das erste Jahr, was ich so gesehen habe. Und da National Championships MUITT. Was heißt denn MUITT?
Man's Under.
Ah, okay, macht Sinn.
Also Juniorenbereich.
Okay. Also die U23 dann sozusagen, würde ich ausdenken. 2020, ja, U23, ja, macht Sinn. Oder auch U19 sogar noch. Okay, auch was dazu gelernt. Und was heißt ME?
Men's Elite.
Aber da ist er doch nicht. Marcel Meissen, ist der 2020 Weltmeister? Nee. Alexander, da sind alles nur so junge Namen drin. Obwohl Roger Klugel war auch nicht so ganz so jung. Wurscht, wollen wir uns jetzt nicht hiermit beschäftigen und Zeit vergeuden. Aber werde ich mal nachgehen bei Gelegenheit, wenn ich wirklich alles schon andere nachgeguckt habe, was ich schon immer mal nachgucken wollte.
Schauen wir nochmal auf die erste Etappe.
Ja, da wollte ich hin, genau.
Weil das war ein guter Start in die Rundfahrt und gerade dieses Finale in ich weiß nicht genau, wie man den Ort richtig ausspricht.
San Feliu.
Katalan, San Feliu de Guixol, keine Ahnung.
Ja.
Ist schon so ein traditionelles Finale bei der Katalonien-Rundfahrt, wo man sonst oft so hügelfeste Sprinter, so einen Fahrer vom Schlag Michael Matthews vorne sieht. Mhm. Weil es da im Finale recht anspruchsvoll auf dem letzten Kilometer nochmal. Es geht da vorher noch so ein Zweitkategorieberg auf so einem Rundkurs im Prinzip nochmal rauf. Und in diesem Jahr, UAE Team Emirates hat da ziemlich schnell die paar Sprinter, sage ich mal, die sich da nach Katalonien verirrt haben, abgehängt. Und dieser letzte Kilometer war recht verwinkelt. Und das Team Israel Premier Tech hat dann schönen Trick angewendet. Die haben kannten das Finale offenbar oder hatten sich das vorher besonders gut angeguckt und die hatten ihren Zug da im Prinzip, der war für Stephen Williams, der am Ende Dritter wird, aber Nick Schulz, der ist so schnell um die Kurven gefahren, hatte dann eine Lücke und dann haben die das Loch bewusst weiter aufgehen lassen, war so ein Moment des Stillstandes und Nick Schulz, der eigentlich ja eine Anfahrerrolle da hatte, hatte dann da schon, 5 Sekunden fast Vorsprung, aber da es noch so steil berghoch ging zum Schluss, wurde es dann nochmal eng. Also Pogacar kam da mit doppelter Geschwindigkeit von hinten, fast schon, würde ich sagen. Aber wenn man sich das Zielfoto hier anguckt, gut, da sieht man jetzt nicht die beiden drauf, aber da sieht man dann auch, dass die Zielgeraden nicht noch hätte 10 Meter länger sein dürfen, sonst hätte Pogacar Nick Schulz da noch abgefangen. Aber clever gemacht vom Team Israel Primatic.
Ja, also warum nicht? Also Nick Schulz, da haben wir sonst, aber muss ich gestehen, habe ich noch nie gehört den Namen. Also, obwohl er hat schon zweimal Tour de France, schon mal gewonnen.
Ja, es ist halt im Prinzip ein Helfer, also
ja.
Der schon seit gefühlt ewig irgendwie dabei ist, seit, sagen wir mal, 2016 war er hier das erste Mal bei Orica und genau.
Ja, also schon viel rumgekommen, aber war mir jetzt irgendwie nur, also so bewusst habe ich den noch nicht wahrgenommen, aber Glückwunsch, also hat Israel zumindest auch schon mal einen Sieg, das wird bei denen
Na, die haben ja. Die haben ja massig UCI-Punkte schon gesammelt, wenn ich dran denke, dass Stevie Williams die Tour Down Under gewonnen hat.
Ah, ja, stimmt.
Also im Prinzip ein zweitklassiges Team, das da eine World-Tour-Rundfahrt gewinnt. Sieht man jetzt auch nicht alle Tage, aber für das Ziel Wiederaufstieg, da sind sie ja voll im Plan.
Ja, müssen sie, vielleicht können ja Geld auch bald ein bisschen besser verwenden als ein ehemaliger alte Toursieger. Wie lange läuft da der Vertrag eigentlich noch? Weißt du das durch Zufall?
Du meinst bei Chris Froome der
ja.
Vertrag? Ich glaube, der hat sich jetzt nochmal automatisch ja zu diesem Jahr verlängert um 2 Jahre, also bis Ende 25.
Ey, der hat, also der Typ, Achtung, jetzt kommt ein Satz, der wirklich nur ganz am Rande was mit Deutsch zu tun hat. Der Typ, der dem seine Verträge aushandelt, ne? Der hat's raus. Also, das, ja.
Oder der ihm auf den Leim geht. Der, hat's
nicht der hat gar nichts raus, ja. Das kann man auch so sehen. Ja, egal. Also erste, zweite Etappe sind gefahren worden. Dann können wir an der Stelle vielleicht auch mal, ups, jetzt habe ich mich hier auch wieder verklickt, können wir einfach mal sagen, wie das Resultat zur Zeit aussieht. Also heute gewonnen Pogacar in der Gesamtwertung. Damit wenig überraschend auch Pogacar vor Landa, vor Vlasov, Almeida, Martinez. Das ist so, ja, hat sich im Prinzip nach heute mir auch erst alles sortiert. Geht noch weiter, dritte Etappe, vierte, also 7 Etappen sind es insgesamt, endet in Barcelona. Auch traditionell, glaube ich, ne? Morgen schwere
ja.
Bergetappe. Warte mal, morgen ist Mittwoch, Donnerstag, würde ich auch auf einen Sprint ausgehen. Freitag, interessantes Ding, ein Hügel, so mal 20, 30 Kilometer vor Ziel wahrscheinlich und dann lange Abfahrt, würde ich behaupten, wird ein guter Ausreißertag. Samstag, ich glaube, das ist am Ende ein Viertkategorieberg, Pogacar-Tag, sagen wir, wie es ist. Und ja,
Ich habe mir schon nach bei der ersten Etappe gedacht, dass als UAE da so aggressiv gefahren ist, dass vielleicht Pogacar darauf geht, jede Etappe zu gewinnen bei dem Rennen.
Nee,
es wäre gar nicht so unrealistisch, wenn man außer die Etappe 4, sag ich mal, von den Profilen her,
was
könnte
also
er eigentlich alles gewinnen.
7 kann er gewinnen, 6 kann er gewinnen, 5, ja, kann er vielleicht auch gewinnen, wäre aber mit echt viel, wie sagt man also, schon mit viel Effort verbunden. Ich glaube nicht, dass das, also und abgesehen davon, er hat jetzt die erste Etappe nicht gewonnen, insofern wäre ja, ne, so nach dem Motto, ey, ich habe
ja,
alle Etappen gewonnen, bis auf die erste, ist jetzt auch keine Aussage, die man unbedingt tätigen möchte. Aber ich weiß, was du meinst, also grundsätzlich. Nee, wird aber nicht mal. Also jetzt wird das definitiv nicht mehr machen. Und das wäre auch wirklich, also das wäre wirklich, man muss halt auch ein bisschen aufpassen, nicht zu arrogant zu werden.
Ja, was heißt arrogant? Also dann nimmt er mit, was er irgendwie bekommen kann.
Ja, eine Arroganz ist nicht das richtige Wort, aber vielleicht so.
Und es ist ja auch sein, also man muss ja auch mal seinen Rennkalender angucken, der sehr abgespeckt und dosiert ist. Jetzt sag ich mal, bis zum Giro hat er nur Strade Bianche, Mailand Sanremo und jetzt als einziges, sag ich mal, Etappenrennen im Vorfeld des Giros hat er halt die Katalonien-Rundfahrt und dementsprechend ist er dann natürlich auch ja, wie so ein junges Rennpferd am Start und nervös irgendwie Siege einzufahren.
Kann durchaus sein. Andererseits halte ich ihn mittlerweile auch für so abgeklärt, dass er das schon so machen wird. Also, ich bin gespannt. Wir sind aber, glaube ich, beide der einer Meinung, Das wird an dieser Stelle, wird der Sieg über ihn gehen. Da machen wir uns nichts vor, oder?
Ja, wenn er nicht stürzt oder sonst irgendwie ausscheidet, dann sollte jetzt der Vorsprung von einer Minute 35, was für eine 7-tägige Rundfahrt Welten sind, ausreichend sein, um das zu gewinnen. Da ist der Kampf ums Podium und die restlichen Wertungstrikots, wenn sie nicht auch Pogacar mitnimmt, noch das Spannendste.
Ja. Gut, dann werden wir bei der nächsten, ich muss nochmal husten, Entschuldigung bitte. Ich weiß gar nicht, was los ist, das hatte ich den ganzen Tag nicht. Vielleicht habe ich auch den ganzen Tag noch nicht so viel geredet. Werden wir bei der nächsten Sendung dann mal besprechen, wie die Katalonienfahrt ausgegangen ist, und springen dann jetzt auf einen Schritt zurück zu etwas, was ich nicht gesehen habe, nämlich der 39. Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Ein ganz traditionelles italienisches Rennen, wo ich, ja, also mit was kann man das vergleichen? Irgendwie so, ist das so ein Rund um Köln? Auf Italienisch?
Ist halt eine Rundfahrt, also was heißt eine Rundfahrt? Ein Etappenrennen über Tage.
Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Dann habe ich da natürlich einen mächtigen Fauxpas mir gerade geleistet.
Also es ist im Prinzip eine Zweitliga-Rundfahrt, wenn man es mal so ganz plump runterbricht.
Nee, ich hatte das immer als Tagesrennen in meinem Kopf gerade. Dann, mit was vergleiche ich das dann? So was wie die Belgien-Rundfahrt vielleicht?
Ja, das kommt schon hin.
Wahrscheinlich.
Genau, ansonsten hätten wir auch gar nicht drüber gesprochen,
ja,
wenn es da nicht einen deutschen Erfolg am heutigen Dienstag gegeben hätte. Nämlich sehr erfreulich, dass Marco Brenner sein erstes Rennen als Profi gewonnen hat, der ja jetzt auch das Team gewechselt hat, also weg von DSM. Wir kennen da alle die Geschichte oder die korportierten Geschichten, Schuhsohlen etc. War ein bisschen mit Nebengeräuschen verbunden. Jetzt bei Tudor hat ihm der Wechsel oder der Schritt zurück, sage ich mal, aus der World Tour in die zweite Liga doch sehr gut getan. Also man hat es bei manchen Resultaten hier am Anfang der Saison schon gesehen, dass es eigentlich ja in die richtige Richtung geht. Und dass der da jetzt seinen ersten Profisieg einfährt, hätte ich jetzt bei dem Rennen auch nicht unbedingt erwartet. Mhm. Aber weil doch schon eigentlich ein paar gute Fahrer am Start sind, war dann doch sehr erfreulich heute. Also ich habe selbst keine Live-Bilder davon gesehen, habe es dann auch nur über die Fotos jetzt letzten Endes hier wahrgenommen. Mhm. Und auf jeden Fall für ihn freut mich das sehr, weil das wurde ja auch schon so ein bisschen, ja, es klingt blöd, aber ist ja jetzt schon mittlerweile sein 1, 2, 3, 4. Profijahr, in das er geht mit 21.
Das muss man sich vorstellen. Ja, genau. Also wenn ich das vorstelle, ne, wenn man jetzt sagt, Marco Brenner, ein alter Hase im Feld, dabei muss man dann einfach sagen, der ist genauso alt wie Steinhauser, der jetzt gerade in seiner zweiten Saison da irgendwie rumturnt bei Education First.
Ja, eben, ja, genau.
Das muss man irgendwie so in Relation zueinander setzen.
Er hat halt komplett die U23 übersprungen, hat im Prinzip den Remco Evenepoel gewählt, direkt aus den Junioren zu den Profis. Da lässt sich jetzt drüber diskutieren, ob ihm da 1, 2 Jahre in der U23 noch gut getan hätten. Aber so, wie es dann jetzt läuft, geht es dann doch in die richtige Richtung. Und vor allem erfreulich für den deutschen Radsport, der jetzt nicht, sage ich mal, einen Gala-Start in die Saison erlebt hat. Klar, mit dem Sieg von Phil Bauhaus bei der Tirreno, wo wir später nochmal drüber sprechen, 2. Platz von Nils Polit bei Omloped Newsblatt, da waren schon die ein oder anderen guten Resultate dabei. Aber Marco Brenner ist jetzt natürlich auch mal ein Fahrer, der richtig eine Perspektive hat und zeigt, dass es um den deutschen Nachwuchs doch nicht so schlecht bestellt ist.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir haben da einige gute Fahrer, die du auf dem Schirm hast und ich gar nicht. Insofern mache ich mir da auch wirklich wenig Sorgen. Im Gegenteil, ich frage mich nur gerade so ein bisschen oder so ein ganz kleines bisschen. Ich sag mal, ein Jan Ullrich hat eine Welle losgetreten, vielleicht mal irgendwann. Und es gibt ja in jedem Sport dann irgendwie so initiale Momente, wo dann so ein Sport Momentum hat und daraus sich was generiert. Ich frage mich auch, warum, also ist das jetzt eigentlich gerade ein Zufall, aber es gibt, sie sind ja jetzt nicht alle große Toni Martin-Fans gewesen oder so. Also was für diese Fahrer, ob es für diese Fahrer auch so einen initialen Moment gab oder ist das jetzt einfach gerade eine glückliche Phase für den Radsport, den Deutschen? Weißt du, was ich meine? Also Boris Becker, Steffi Graf, damals der Auslöser für den Tennisboom und so. Für die Jungs gab es ja jetzt nicht irgendwie so den deutschen Fahrer, der sie.
Du meinst, ja. Die jungen Fahrer gerade hatten keine Vorbilder.
Ja, so ein bisschen, genau. Das anders gesagt, ja.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, also jetzt, wenn der halt ein Kind gewesen ist, sag ich mal, mit 21, das war so vor 10, 12 Jahren vielleicht, sag ich mal, da waren wir 2012. Ja, wie du schon sagst, da war es dann vielleicht schon die Generation Toni Martin vielleicht, die eher inspiriert hat als als der ganz große deutsche Radsportboom rund um das Jahr 1997.
Ja, vielleicht hat da auch noch jemand eine Idee, oder woran es, also.
Also ich weiß nicht, wer das Idol von Marco Brenner ist. Vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, Chris Froome oder Bradley Wiggins.
Ja, vielleicht muss man da auch einfach ganz anders denken. Das stimmt schon, ne? Dass der Radsport so viel so internationaler ist, dass das alles albern ist, was wir uns da überlegen. Ich glaube, das wird sein. Vielleicht ist er auch ganz großer Ivan Basso-Fan.
Zumal ein Teil seiner Familie, wenn ich das richtig weiß, aus Italien stammt. Also
dann ist er alles anders, ey. Dann ist sie in die Wiege gelegt.
Also sie sind, meine ich, habe ich mal wo gelesen, in der Jugend immer zum Gardasee zum Trainieren auch gefahren. Also von daher hat er da auch vielleicht eine etwas andere Familiengeschichte, als man das so sagen würde bei anderen.
Okay, alles klar. Marco Brenner, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Hat am 27. August Geburtstag, kriegst vielleicht eine Karte von uns. Vielleicht auch nicht, müssen wir überlegen. Aber ja, damit ist er denn jetzt, das war jetzt am ersten Tag der Rundfahrt, ne?
Ja,
dann genau. Hat er ja auch das Führungstrikot, also ein erstes Führungstrikot wahrscheinlich, oder?
Ja, klar, also das geht damit einher, ja. Dass er das auch übernimmt.
Haben wir jetzt auch noch nicht, also auch wenn er so viele Jahre schon im Sport unterwegs ist, haben noch nicht alle so ein Führungstrikot von einer mehrtägigen Rundfahrt. Ja, Glückwunsch. Springen wir weiter zu dem großen Ereignis des vergangenen Wochenendes. Ich hatte es dir eben auch schon gesagt, selbst auf einer Messe wie der Cycling World lief nebenher irgendwo ein Fernseher, wo Mailand Sanremo in voller Länge übertragen wurde. 288 Kilometer, wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr oder weniger gewesen sein, keine Ahnung, von Pavia nach Sanremo.
Wobei man sagen muss, das Rennen war so kurz wie seit 2002 nicht mehr.
Ja, du meinst die Streckenlänge oder die Zeit oder beides?
Die Strecke. Beides, das eine bedingte das andere, weil kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, dass vielleicht auch der Wind eine Rolle gespielt hat, aber das Rennen war tatsächlich mit einem Durchschnitt von 46,1 km/h das schnellste Mailand Sanremo der Geschichte.
Ey, das musst du dir einfach mal vorstellen. Du fährst 6 Stunden Fahrrad mit 45 km/h im Schnitt.
Ja, im Prinzip eigentlich ja wahrscheinlich die ganze Zeit 50, weil du fährst ja auch noch ein paar Berge hoch.
Das ist für mich, ich hatte auch die Tage irgendwo so ein bei Instagram irgendwo ein Bild gesehen von einem Fahrer, der einfach seinen Tacho so in die Kamera gehalten hat. Und da waren es dann 45 km/h. Wahrscheinlich hat er erst 2 Minuten hinterher zugemacht oder 1 Minute später angemacht. Keine Ahnung. Das reichte für mich, mich sprachlos zu machen. Aber das muss man sich einfach also die Vorstellung alleine schon. Also, wenn ich 2 Minuten 45 gefahren bin, dann weiß ich, hier mein Stavia-Wert von Garmin ist bei 0. Dann bin ich quasi innerlich tot. Und die fahren das für 6 Stunden. Also, das hat mich.
Auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch was anderes, wenn du im Pulk mitschwimmst von 180 Fahrern.
Ja, ist es. Aber jetzt auch nicht so viel. Ja, doch, du hast recht, natürlich.
Da sparst du natürlich schon ein paar Watt im Windschatten.
Ja, aber nur ein paar. Und also nicht genug, damit ich das hinkriege. Also, und auch da musst du ja 6 Stunden dann in der vollen Konzentration sein. Ne? Also die Konzentration muss ja trotzdem aufrechterhalten werden.
Du musst ja auch immer noch in Betracht ziehen, dass die Räder mittlerweile gar nicht mehr vergleichbar sind mit dem, was vor, sagen wir mal, sogar 10 Jahren oder sagen wir mal 15, 20 Jahren an Material da war. Also da hat sich auch eine Menge getan.
Ja, aber trotzdem, also mich macht das fertig. Also mich macht das wirklich fertig, diese Geschwindigkeiten zu hören oder sehen. Aber egal. Also wie immer ein Rad, was für eine erste Minute ein furchtbar spannend ist. Ja, also du hattest mir dann geschrieben, weil ich ja wie eben schon angedeutet auf der Messe war und es nicht so direkt gucken konnte. Guck ab Kilometer 15, was war vorher passiert? Nicht viel hoffentlich.
Also nicht ab Kilometer 15, sondern ab Kilometer 15 vor dem Ziel, sagen wir
so. Ach so, ja.
Hättest du da
kleiner Unterschied.
Eine sehr lange Nacht wahrscheinlich noch gehabt.
Oh ja. Oh.
Was war vorher passiert? Das Übliche beim Mailand Sanremo, also eine Ausreißergruppe war weggefahren, die vom Feld an der kurzen Leine gehalten wurde und dann ging es halt erst richtig zur Sache, als es dann in Richtung Cipressa ging, Poggio, das Finale, die beiden traditionellen Berge, wo sich das Rennen entscheidet, beziehungsweise entscheiden tut sich ja in der Regel am Poggio. Cipressa ist immer so ein bisschen der Aufgalopp, wobei in diesem Jahr dem Anstieg ja eine besondere Bedeutung hinzukam, weil alle schon im Vorfeld so gesagt haben, wenn jetzt Tadej Pogacar das Rennen gewinnen will, dann muss seine Mannschaft das Rennen an der Cipressa besonders schwer machen, damit da möglichst schon viele von den Sprintern abgehängt werden. Mhm. Und das ist für mich auch so der Knackpunkt des ganzen Rennens gewesen, warum auch Pogacar nicht gewonnen hat, weil seine Mannschaft es an der Cipressa verspielt hat. Also die haben halt erstmal, glaube 2 Kilometer des Anstiegs gebraucht, um sich vorne zu formieren und dann auch noch mit den falschen Leuten. Also da waren dann Del Toro und Valens schon die beiden, die da nur noch bei Pogacar waren, die eigentlich dann letzten Endes ja am Poggio hätten fahren sollen. Also da war irgendwas total konfus bei der Mannschaft und um da, sage ich mal, das Tempo nochmal in die Höhe zu schrauben, um die ganz schnellen Leute da loszuwerden, das Rennen noch härter zu machen, hat man es da taktisch beim Team UAE ja so ein bisschen vergeigt. Also es erinnert mich manchmal so die Mannschaft ein bisschen an das Movistar der 2010er Jahre. Also
das war eine harte Aussage.
Ja, also gerade man merkt es extrem bei der Mannschaft, wenn Tadej Pogacar nicht am Start ist, dann jagen die teilweise einander. Also klassisches Beispiel, letztes Jahr Katalonien-Rundfahrt war es, meine ich, die letzte Etappe. Marc Soler fährt hinter Primoz Roglic und Remco Evenepoel hinterher. Mhm. Und dahinter das Feld, angeführt von Joao Almeida, der seinen eigenen Teamkollegen hinterher fährt.
Ja, das war jetzt, okay, das war jetzt nicht der beste Zug, zugegebenermaßen. Aber diesmal war ja Pogacar da. Also das kann ja nicht der Grund sein.
Nee, also wir hatten
die schaffen es auch mit ihm.
Falsch sortiert. Vielleicht hat man auch nicht die richtigen Fahrer dafür mitgenommen. Das wage ich jetzt auch mal in den Raum zu stellen, weil wenn ich mir hier die Mannschaft dann angucke von UAE Emirates bei Mailand Sanremo, da sind doch ja viele, sage ich mal, jetzt Bergfahrer eher dabei. Also da hätte ich mir schon vorstellen können, also die hatten Kovi, Del Toro, Hirschi, Domen Novak, Ulissi, Tim Wellens am Start, dass da vielleicht so der ein oder andere Rouleur doch eher dabei ist, der vielleicht in den Positionskämpfen diesen ganzen Zug eine andere Dynamik verleiht und den weiter vorne reinfährt in die Cipressa.
Mhm. Ja, so ein Jens Vogt hätte ich mal jetzt gesagt, ne? Oder so ein Nils Pollitt, so ein Typ.
Eben, ja, genau. Also dafür haben die ja Sonnenfahrer geholt, aber der war dafür nicht vorgesehen, beziehungsweise hat ein anderes Rennprogramm in Richtung Nordklassiker. Wäre vielleicht eine Maßnahme gewesen.
Ja. Nun gut, aber so war es dann nicht angerichtet. Sagen wir mal so, es war.
Ja, ja, und dann ging es da weiter in Richtung Poggio und da erfolgte dann, was alle erwarteten, nämlich Attacke von Tadej Pogacar, die erste. Und kam nicht weg, wie fast schon erwartet, ist der Berg zu wenig schwer für einen Fahrer mit 66 Kilo wie Tadej Pogacar oder eigentlich einen Bergfahrer, um da, ja sag ich mal, so einen Puncheur wie Van der Poel davon zu fahren. Mhm. Das hat man ja auch im letzten Jahr sehr schön gesehen, diese Attacke von Pogacar konnte Van der Poel da relativ mühelos parieren und ist dann einfach, dadurch, dass er einfach mehr Bums im Antritt hat, sage ich jetzt mal, davon gefahren, was einem Tadej Pogacar an so einem, sag ich mal, Rollerberg dann doch abgeht. So war es dann auch dieses Jahr. Was mich dann erstaunt hat, dann wurde wieder rausgenommen. Es lief alles so ein bisschen zusammen.
Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dass man da nicht mit ein paar Leuten zusammenspannt und dann zumindest sich Ja, also das war für mich der fast, das war der entscheidende Moment, weil da hätten ja die vorne liegen, ich, was war es jetzt, Pogacar, Van der Poel, wer noch? Die hätten ja einfach mit ihrer Handvoll, zwei Hände voll Leuten wegfahren können oder wegfahren müssen, denn also dieses Rausnehmen.
Ja, bei einigen war es dann ja auch wieder in deren Interesse, dass ihr Sprinter da vielleicht wieder zurückkommt. Pogacar hätte es dann ja fast selbst sogar noch gebogen, also bei diesem zweiten Antritt, als er da so ein bisschen aus dem Hinterhalt angreift, da habe ich mir wieder gedacht, typisch Radsport, also es gibt genau einen Fahrer, auf dem ich in diesem Rennen aufpassen muss, dessen Hinterrad ich behalten muss, und genau dieser Fahrer fährt halt unbeobachtet in diesem Moment weg, und es war dann wirklich Mathieu van der Poel zu verdanken, dass Pogacar da nicht solo, sag ich mal, die Abfahrt runtergefahren ist, weil der hat ja diese Lücke wieder zugefahren in der Abfahrt und lief wieder alles zusammen. Und ich habe es auf den ersten Blick, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber auf den ersten Blick gar nicht so richtig realisiert, dass Jasper Philipsen hinten in der Gruppe noch ist. Und hab dann gedacht, was macht denn der Van der Poel da? Also der fährt da jetzt sämtliche Lücken auf den letzten 2 Kilometern zu. Erst war es dann ja Moritz, der weggefahren war. Die Lücke hat dazu gefahren. Dann waren es dann Pidcock und Sobrero, die da auch nochmal weggefahren waren auf dem letzten Kilometer. Auch das hat dazu gefahren. Und da habe ich mich gefragt, wird das jetzt so eine Amstel Gold Race Nummer wie 2019, als er sich selbst den Sprint angefahren hat? Nein, das war tatsächlich noch
jetzt bei Philipsen dabei. Jemanden dabei. Ja, das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also bis da kam bei mir auch irgendwann mal so ein Moment, wo ich dann gesehen habe, alles klar, das war jetzt, was sie da verfolgt haben, oder das war deren Ziel. Aber das hat bei mir auch gedauert. Also da bist du nicht alleine und da musst du dich nicht für schämen, sag ich mal. Das ging mir auch so. Ich dachte auch die ganze Zeit, also ich bin ja jetzt, ich habe jetzt für keinen von den Fahrern, die da irgendwie so unterwegs sind, irgendwie so Aktien drin, ne? Also da ist jetzt keiner. Ich habe immer überlegt, okay, wem würde ich jetzt die Daumen drücken? Am ehesten war es, glaube ich, noch, dass ich Pidcock so ein bisschen gedacht habe, ach komm, aber der hat auch irgendwie nicht so richtig also ganz komisch war, fand ich seine Performance da. Also gar nicht, also nicht so richtig gut, aber auch nicht so richtig schlecht. Weißt du, wie ich das meine? Also so immer mitgeschwommen, so er ist ein bisschen wieder seine normalen Art und Weise gefahren, hatte ich den Eindruck.
Ja, also im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich habe so das Gefühl, dass dem so noch 4-5% irgendwie zu seiner richtigen Topform fehlen. Hatte man ja auch schon bei den ersten Klassikern gemerkt, dass er da ein bisschen was noch in petto hat.
Ja, aber wann soll das kommen? Also
ja,
wann will er da mal raus aus den Schuhen?
Vielleicht ist er halt auch eher so ein Fahrer, der sich in Richtung Grand Tours orientiert, also 1,70, 58 Kilo, vielleicht jetzt auch nicht zwingend der Mann, der bei den, sag ich mal, flämischen Klassikern oder jetzt so einem explosiven Anstieg wie dem Poggio mit den Besten mitfahren kann oder da selbst Akzente setzen kann, sondern eher an den langen Bergen gut ist. Also da stellt sich immer noch so ein bisschen die Frage bei Pidcock, wo geht da die Reise hin? Bleibt da weiterhin dieser Multidisziplinstar, also ist weiterhin auf dem Mountainbike aktiv? Das hat er sich ja, meine ich, auch wieder als Ziel jetzt gesetzt, Olympia 2024 nochmal. Und fährt auch weiter Cyclocross oder sagt man beim Team Ineos, also die werden den da ja wohl nicht zu zwingen können, aber pass mal auf, Junge, wir haben hier auch gewisse Ansprüche und müssen gewisse Siege einfahren. Also wir wollen bei der Tour de France vorne mitfahren und wenn du dafür der Mann sein willst, dann bitte committe dich auch dazu.
Fände ich absolut nachvollziehbar. Also ne, auch wenn, also wenn ich als Geldgeber auch, ich zahle sein Gehalt, kann ich gut nachvollziehen, wenn dann der Teamkapitän, der Team-Eigner, nennen wir es mal Team-Eigner, sagt dann, ey, pass mal auf, wir haben hier irgendwie so, ja, wir haben Ziele für das Team und da gehörst du rein in das Team und wenn der Cross dagegen spricht, der Cross zahlt nicht dein Gehalt. Also fände ich total. Ja, ist ja so.
Ja, klar, das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite fand ich es auch für die Mannschaft schade. Also ich denke, die hatten eine Riesenchance gehabt zu gewinnen. Hätte da nicht Filippo Ganna dieses technische Problem gehabt, hast du vielleicht auch gesehen, dass der in der Abfahrt, also die Kette sich irgendwie verhakt hat. Ich habe es jetzt nicht noch nachgelesen, was da genau war, aber auf jeden Fall war er ja am Poggio auch einer der ersten, der da bei Pogacar am Rad war. Ähnlich stark wie im letzten Jahr. Und anderer Fahrer noch, dem ich auch im
Finale... Hatte er nicht schon mal Pech irgendwo dieses Jahr? War technisches Problem? Okay, habe ich geträumt.
Nee, weiß ich gerade nicht.
Nö, kann durchaus sein, will ich gar nicht ausschließen.
Ein anderer Fahrer, dem ich noch die Daumen gedrückt habe im Finale, war Julian Alaphilippe, der auch tatsächlich da sehr stark unterwegs war, aber auf dem letzten Kilometer dann hat sein Team geschrieben, hat er auch einen Defekt gehabt und konnte nicht richtig mitsprinten deshalb. Also hatte mich schon gewundert, warum der jetzt im Sprint nicht weiter vorne ist, ist ja auch... Der hat schon einen sehr guten Sprint und hat auch Milan-San Remo schon mal aus dem Sprint einer kleinen Gruppe raus gewonnen. Aber zeigt doch, dass der nicht einfach jetzt so, sag ich mal, wort- und tatlos bei Quickstep von Bord gehen will.
Nee, und der hat ja, vielleicht möchte der im Lefebvre auch nochmal besonders was zeigen. Hätten wir auch, glaube ich, Verständnis für. Lefebvre hat auch irgendwie einen Anschiss bekommen von der UCI oder so, ne?
Ja, wobei es darum dabei, also der hat eine Bewährungsstrafe, sozusagen eine Bewährungsgeldstrafe von 20.000 Schweizer Franken bekommen. Also er muss sich jetzt öffentlich entschuldigen.
Ja, das ist glaube ich, viel schlimmer als die 20.000 Steine, die er da sonst abdrücken muss.
Vielleicht bezahlt er die auch lieber, ich weiß es
nicht. Ja, das ist würde ich ihm zutrauen. Und das wiederum fände ich dann auch gut ab.
Darf er sich in den nächsten 3 Jahren, meine ich, auch keine solchen Entgleisungen mehr leisten, wobei es dabei nicht um die Aussagen zu Alaphilippe jetzt ging, sondern aus dem Jahr 2023, meine ich, ein Vorfall war.
Ja, aber er ist jetzt schon mal aktenkundig, ne? Das ist ja auch schon mal.
Ob ihn das letzten Endes so groß tangiert, ich wage das mal zu bezweifeln.
Nee, aber man kann ihm dann, ich finde trotzdem, dass sowas mal, wenn das in der Akte steht, ne, dann ist das, wenn die UCI dann die Akten mal auspackt und da steht dann schon drin. Nee, finde ich gut. Finde ich, dass man das jetzt auch nicht so komplett, wie soll man sagen, nicht jedem durchgeht.
Unter den Tisch kehrt.
Ja, genau, unter den Tisch kehrt. Das macht man sonst bei der UCI schon mal, habe ich gehört. Mutmaßlich, vielleicht. Weiß ich nichts Genaueres, aber ja. Wie zufrieden warst du denn jetzt, wenn man da mal so ein Recap durchführt mit der ganzen Geschichte?
Also das Rennen bleibt Milan-San Remo, bleibt Milan-San Remo letzten Endes. Die letzten 20 Kilometer des Rennens sind, finde ich, für mich fast immer mit die spannendsten der ganzen Saison, so doof das klingt, weil da geht's hin und her und es kann auch, also es heißt nicht umsonst, Milan-San Remo ist zwar das Monument, was am einfachsten zu fahren ist, aber am schwierigsten zu gewinnen ist, weil es sehr unvorhersehbar ist im Finale und so war es auch dieses Jahr. Es hat wieder voll geliefert, von daher bin ich sehr zufrieden. Wie siehst du es?
Ich war positiv überrascht über das Ausgehen im Sinne von, damit haben jetzt nicht viele gerechnet. Dass es so ausgeht. Vor allen Dingen, als du mir geschrieben hast, 15 Kilometer vor Ziel einsteigen, da dachte ich mir schon so, boah, also in den letzten Jahren haben wir ja fast immer so einen Einzelsieg gefahren, wenn ich mich recht entsinne, ne? Und da dachte ich natürlich schon so, oh, okay, also nichts groß weiter vorne schon passiert, na, Pogacar, ich war positiv überrascht, wie spannend das dann war am Ende. Also wie war es letztes? Mohoric war vor 2 Jahren, ne?
Das war das mit der absenkbaren Sattelstütze, genau.
Das war vor 2 Jahren.
Letztes Jahr war Van der Poel, der am Poggio weggefahren ist.
Ja. Also so dieses spannend bis zum letzten Moment, das hat mir, glaube ich, so in dieser Art und Weise, also wirklich bis zum letzten Moment und nicht bis 1 Kilometer vorher, müsste ich jetzt wirklich nochmal nachgucken in der Historie, wie das war. Van der Poel letztes Jahr Mohoric, Jasper Stuyven. Das könnte es gewesen sein, oder? Dass es da relativ knapp war?
Ja, der war aber auch schon ein bisschen weiter vor Ziel weggefahren.
Van Aert, Alaphilippe. Also ich fand es einfach ein spannendes Rennen. Also ich fand es wirklich super. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht am Ende.
Man musste ja auch wirklich das Zielfoto dann erstmal angucken, ob da jetzt Matthews vorne war oder Philipsen. Und vielleicht hätte ja sogar Michael Matthews gewonnen, wenn ihm nicht die Brille im Sprint weggeflogen wäre.
Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Matthews wäre auch ein schöner Sieger gewesen, finde ich. Also so auch jemand, dem man es gegönnt hätte, so meine ich das.
Ja,
also, Milan-San Remo, das erste Moment ist in trockenen Tüchern. Gehen wir weiter zurück in der Historie, was so passiert ist. Und da haben wir dann als Pendant dazu oder als, wie soll man sagen, Hors-d'oeuvre zu den Monumenten und einem Rennen, wo ähnliche Protagonisten auch unterwegs waren, die Strade Bianchi. Ich muss jetzt schon in meinem Gedächtnis ein bisschen hin zurückkramen. Das Wetter war, glaube ich, besser als erwartet, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, was heißt besser als erwartet? Es war zwischendrin auch so, dass es mal geregnet hat, zumindest im Männerrennen. Und die Fahrer dann auch alle, ja, sag ich mal, matschig ins Ziel gekommen sind. Was natürlich dann für die Medienschaffenden spannende Fotos geliefert.
Ja, aber ich hatte so die Tage vorher hatte ich gesehen und da hatte man sich ja teilweise dann doch noch auf noch schlechteres Wetter eingerichtet. Insofern war es ja dann, also würde ich so rum sagen, besser als erwartet. War das auch das Rennen, wo ich dir, glaube ich, zwei Tage vorher noch das Video von den Frauen geschickt habe?
Mhm.
Wo die, ne, also da, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wie heißt sie?
Phoenix de Koenig war das doch.
Ja, oder? Genau, das Ganze, die ganze Mannschaft. Ne, eine Ausfahrt einfach so zwei Tage vorher mal Streckenbesichtigung und so, haben die komplett mitgefilmt, mit Quatschen, mit Anhalten und allem und so drunter. Die Frauen sind den Männern einfach überlegen in der Hinsicht, ne? Also finde ich so unter Medienarbeit und so einfach ganz gut.
Ja. Also kann man machen.
Ja, kann man von lernen. Also vielleicht wird bei denen auch nicht so genau drauf geguckt und nicht jedes, keine Ahnung, nicht hinterher so viel kritisiert, was ich mir andererseits kaum vorstellen kann, aber fand ich eine runde Sache. Und als du mir dann, glaube ich, zu dem Rennen auch geschickt hast, bitte anfangen bei 83 Kilometer vorher, da dachte ich, das war's doch, ne? Ich so, what? Mm. 83 Kilometer und ich weiß noch, hab das spät abends erst anfangen können, da dachte ich mir, was soll ich denn jetzt 83 Kilometer gucken? Da kann ich auch ganz gucken eigentlich. Ganz so schlimm, tragisch oder war es da nicht? Eigentlich hätte ich von Kilometer 83 bis 80 gucken können, oder?
Das hat's gut zusammengefasst. Also ja. Den Antritt von Pogacar und dann nochmal seine Zieleinfahrt, weil in das, dem Moment, ja, als er dann weggefahren war, beziehungsweise durch diese ein, zwei Gravel-Sektoren durch war mit einem gewissen Vorsprung, ich glaube von 45 Sekunden oder einer Minute, war im Prinzip klar, dass da jetzt keine Mannschaft mehr so stark ist oder so viele Fahrer zusammen hat, dass die den ja jetzt nochmal zurückfahren können. Mhm. Von daher war die Nummer dann schnell durch. Was ich mich nur gefragt hatte, haben den Tag oder gewundert hatte so ein bisschen, dass da wirklich keiner in der Lage ist, nur ansatzweise irgendwie das Hinterrad zu halten.
Ja, und also das, man weiß das ja, oder ich hatte noch so eine Erinnerung, die Gravel-WM. Ne? Und da war es ja auch so, dass man gesagt hat, okay, da fällt es einem schwerer zu überholen und deswegen ist das Gruppefahren auch nicht ganz so einfach, wie es jetzt da war. Aber das ist ja kein Argument bei den Strade Bianche, weil da ist das ja, also da kann man ja schon wirklich zusammenarbeiten und zusammen dann auch jemanden einholen. Aber irgendwie war das so eine ganz komische Mischung aus kein Bock, kein Glaube an sich selber und andere. Also ich habe das alles nicht verstanden, muss ich gestehen. Oder war er ja so viel besser, so gut? Das kann es ja auch nicht sein.
Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Zum einen war der überragend an dem Tag, Tadej Pogacar. Mhm. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, dass da jetzt ja ein Van der Poel und ein Van Aert zum Beispiel nicht am Start waren.
Ja, also, gebe ich dir zum Teil recht, aber da waren auch Moritz, Pitcock, wenn ich jetzt mir nur mal hier so, na okay, da muss auch schon dünne.
Da hört es dann aber auch ja, irgendwann mit den
Kemner, ein Vermarkt.
Ausnahmefahrern auf.
Ja, also es war nicht so klasse besetzt wie sonst oder wie es schon mal war. Das
tat halt auch sein Übriges dazu. Auf der anderen Seite, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen schräger Vergleich, aber es gab, wenn du dich daran erinnerst, beim Giro 2018 mal dieses 80 Kilometer Solo von Chris Froome und ich habe da neulich mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir dann so überlegt, wie krass eigentlich der Unterschied ist im Vergleich zu diesem 80 Kilometer Solo von Pogacar in der öffentlichen Wahrnehmung.
Mhm.
Also bei dem Froome-Solo haben alle gesagt, wie ist das möglich? Also wie kann ein Fahrer 80 Kilometer ein Solo bestreiten über zwei Bergpässe und bei Pogacar haben alle irgendwie gesagt, geil, also was war das wieder für eine Nummer? Also
ja, hat allem, das, wir haben es ja noch nicht gesagt, glaube ich, ne? Aber er hat es ja im Prinzip genau für diesen Rennzeitpunkt schon vorher angekündigt. Er hat ja, ja
gesagt, alle dachten, es wäre ein Scherz.
Ja, meinst du? Glaubst du, dass wirklich jeder gedacht hat, das ist ein Scherz? Ich kann mir auch vorstellen, dass manche hinterher gesagt haben, dass sie als Ausrede benutzt haben. Ich weiß es allerdings auch nicht. Hast du auch recht. Also ich glaube, so im Nachhinein, also wenn im Nachhinein die sagen, oh nee, ich glaube schon, dass die es ernst. Also ja, vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiß nicht. Ich dachte, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie es nicht ernst nehmen. Naja, egal. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen bei deinem Gedanken und habe das nur jetzt mit diesem Ankündigen angeworfen. Ja, bei dem Pogacar dachte man, okay, ja, der ist halt so, der kann das, ne? Und bei dem, ich meine, Pogacar und Froome sind halt auch so krass unterschiedliche Fahrer. Vielleicht sollte man das eher sagen, okay, man traut es einem Pogacar jederzeit zu und einem Froome hat man es noch nie zugetraut. Ist das vielleicht
so? Ja, zumal, was dazu kam damals noch, war ja so ein bisschen im Kontext dieses Giros, wo Froome im Prinzip die ganze Zeit nur hinterhergefahren ist und dann plötzlich an diesem einen Tag dieses Monster-Solo auspackt. Und bei Pogacar hat man es jetzt ja auch schon ein Stückchen weit erwartet, dass er das Rennen dominieren wird.
Ja. Aber klar, ne, wer ankündigt, ich fahr los und dann los wert und dann gewinnt in diesem Stile, da sind keine Fragen mehr offen. Du hattest mir auch geschrieben und da habe ich dich, deswegen habe ich es auch geguckt und das Frauenrennen war eigentlich das Spannendere und da war es wirklich so, dass sie sich ja quasi bis auf den letzten Kilometer bekämpft, ich finde das Wort bekämpft immer schwierig, aber gegeneinander gefahren sind, ne? Das war wirklich, vielleicht sollten wir einfach die Männerrennen komplett skippen und einfach nur noch Frauenrennen machen.
Das Frauenrennen war tatsächlich sehr, sehr spannend. Also da ging es ja hin und her aus einer Gruppe von, sage ich mal, wie viel waren es, 10 Fahrerinnen oder so, die da mehr oder minder in den entscheidenden Sektoren beieinander waren und erst wirklich wenige Kilometer vor dem Ziel konnten sich da Lotte Kopecky und Elisa Longo-Borghini absetzen. Und dann wusste man ja immer noch nicht, bevor es diese steile Rampe da in Siena hochgeht. Wer von den beiden gewinnt jetzt das Rennen? Am Ende war es dann doch wieder eine Fahrerin von SD Works, wie schon im letzten Jahr, die sich da durchgesetzt hat mit Lotte Kopecky.
Ja, ich hätte mich sehr für die Italienerin gefreut, weil das muss, glaube ich, auch für eine, also da als Italienerin da zu gewinnen, das ist wahrscheinlich so ein Traum, den jedes kleine Mädchen da hat.
Der hat ja schon einmal gewonnen.
2015. Ach so, das ist okay. Nochmal zu gewinnen ist natürlich die Sahnehäubchen noch. Das wusste ich natürlich nicht mehr. Aber ja, das schade für sie. Also ich fand es schade, hätte es sie gegönnt, habe die Daumen gedrückt. Aber nun ja, was will man machen? Kann ich jedes Mal gewinnen. Ja, das war Strade Bianchi. Dieses Jahr, muss ich sagen, hat es mich weniger abgeholt, was aber auch an die einerseits phänomenalen Leistungen, andererseits weniger Spannung dadurch in der Geschichte. Was soll man machen? Dafür war Pogacar einfach zu gut. Wird Pogacar dieses Jahr 3 Rundfahrten gewinnen?
Katalonien-Rundfahrt, den Giro und vielleicht noch, weiß ich nicht, die Vuelta a Burgos.
Oh, das ist aber, da hat sich aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, Katalonien, Giro und Burgos-Rundfahrt. Alles klar, ist notiert. Ja.
Oder was er dann auch immer fährt. Also
und was er noch zusätzlich gewinnt?
Es ist spannend zu sehen mit diesem Double-Ansatz in diesem Jahr. Ich habe es noch nicht tatsächlich nachrecherchiert oder man müsste es mal vergleichen mit den letzten Fahrern, die es probiert haben. Ich meine, es waren auch Froome tatsächlich und der aber am besten abgeschnitten hat in den letzten Jahren war tatsächlich Tom Dumoulin bei der Tour-Giro-Kombination in dem Jahr, als Geraint Thomas gewonnen hat. Das müsste 2018 gewesen sein. Da war der, meine ich, beim Giro Zweiter und bei der Tour Dritter oder Vierter.
Okay.
Und da müsste man mal, wäre interessant, einen Vergleich anzustellen, wie viele Renntage die Fahrer damals hatten im Vergleich zu einem Pogacar in diesem Jahr, weil mir kommt sehr, sehr wenig bei ihm vor und ist, denke ich, der richtige Ansatz, um das anzugehen. Die Frage ist, wie immer, ist das machbar? Also kann sich dein Körper so schnell davon erholen?
Ich bin gespannt. Im Moment ist es zumindest, Also ich habe heute schon mal die Äußerung getätigt, dass ich sage, dass wir sehen dieses Jahr das erste Mal, dass jemand alle drei Grand Touren in einem Jahr gewinnt. Vielleicht
schon. Das glaube ich weniger. Ja? Also okay. Sepp Kuss hat zwar im letzten Jahr alle drei gefahren und die letzte gewonnen, aber dass einer alle drei in einem Jahr gewinnt, das glaube ich nicht. Dafür ist Wismar diese Bike zu gut.
Ja, ich möchte ja, dass es spannend ist. Also es würde mich auch freuen. Was heißt, es würde mich freuen, wenn er nicht alle drei gewinnt? Ne? Es würde mich einfach freuen, wenn jede der drei Rundfahrten bis zum letzten Tag furchtbar spannend ist, dann kann er ja auch alle drei gewinnen. Ja, dann ist mir das auch egal. Hauptsache, die sind spannend. Und wenn wir schon dabei sind, wer gewinnt noch andere Rundfahrten, dann könnten wir auch nochmal gucken, was bei Paris-Nizza und was bei Triano Adriatico los war. Paris-Nizza, ja, braucht man, glaube ich, kaum jemanden vorstellen. Ne? Gut eine Woche Rundfahrt, also 8 Tage. Und fängt an in Paris und endet da. Genau, Nizza. Vollkommen richtig. Wenig überraschend.
Wobei das ja nicht mehr direkt in Paris beginnt. Oder
nee, aber
in den seltensten Fällen ist es in der Regel ein Vorort oder ein benachbarter Ort von Paris, sagen wir es mal so.
In diesem Falle war es Le Mourou, würde ich auch aussprechen. Sollen wir jede Etappe durchgehen? Ich glaube, es reicht so, wenn wir so ein bisschen Key Facts liefern, oder?
Ja, genau. Erste Etappe war ein Sprint, gewonnen von Olaf Koy. Wenig überraschend, sag ich mal. Zweite Etappe, auch wieder ein Sprint, aber diesmal mit für viele vielleicht überraschenden Sieger, Arvid Klein, für Tudor da den ersten Volto-Sieg, meine ich, sogar geholt.
Ist dann jetzt aber auch, muss man mal auch sagen, ne? Tudor ist jetzt, ich will nicht sagen oft auf dem ersten Rang, aber die fahren schon relativ häufig vorne mit.
Ja, schon.
Also für definitiv. So ein Team, also jetzt, ne, Marco Brenner haben wir heute erwähnt, Paris-Nizza die eine Etappe. Also es gibt schon unterklassigere Teams, die man seltener sieht.
Das stimmt, ja.
Also
sind, meine ich, sogar die einzigen jetzt in der, sag ich mal, Welt, also oder zumindest erweiterten Weltspitze, die mit BMC-Rädern fahren.
Ah, stimmt. Ja, ich erinnere mich, da war noch was die einzige waren. Oder das mit einzigen, waren die nicht die eine der wenigen, warte mal, lass mich mal kurz recherchieren, das ist aber auch keine Sache, eine der wenigen Mannschaften, die auf Schwalbe-Tires fahren, genau, Schwalbe. Mhm. Also ich glaube, von allen 39 World Tour Teams, also erste und zweite, wie heißt das dann, Pro Tour und World Tour Teams?
Pro Teams.
Genau, danke. Ich glaube, von allen 39 fahren nur zwei auf Schwalbe. Das habe ich letztes Mal im anderen Zusammenhang mal nachgucken wollen. Zwei oder drei? Ich glaube eher zwei. Ja. Ja, schade um die schönen BMC-Maschinen. Die haben mir immer gut gefallen im Peloton. Aber ja, wahrscheinlich auch eine Kostenfrage für BMC. Radbranche. Muss ja an vielen Ecken sparen. Warum soll man dann einfach auch Profiteams umsonst ausstatten? Mannschaftszeit.
Auf der anderen Seite einen Gedanken dazu noch, sieht man ja jetzt dann auch, dass es da bei dem Team, wo jetzt, sag ich mal, Decathlon mit Van Riesel eingestiegen ist, noch besser läuft als im letzten Jahr.
Ich würde ja mal gern so ein Van Riesel, also wie sehr wirklich der Unterschied ist. Also im Sinne von, also die Fahrer würden sich ja nicht. Wer war das denn zuletzt? Das habe ich auch irgendwo gehört. Da hatte sich doch Ackermann beschwert, dass sein Colnago so ein Haufen Dreck ist. Also jetzt etwas zugespitzt.
Das war tatsächlich auch bei Paris-Nizza und ich musste dann wirklich bei diesem Interview schmunzeln. Das hat er schon sehr geschickt gemacht, diesen Seitenhieb in dem Interview gegeben. Also indem er sein neues Faktor Rennrad da gelobt hat und das Colnago so ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht beleidigt, sondern ein bisschen so, ja, gesagt hat, na, das war nicht so doll.
Jetzt habe ich ja nicht mehr ein richtiges Sprinterrad, so in die Richtung war das ja, ist das, glaube ich, gegangen, ne? Ja, wenn das so ist, okay, gibt's da nichts zu gegen argumentieren, ne? Also, und bei Decathlon kriegt man halt für 8,5 ein Worldtourrad, ne?
Ja.
Warte mal, hier kann man, ach so, ich habe ein pinhaftes Produkt gehalten, jetzt Zahnkranzabfrage. Jetzt aber wieder zurück. Dritte Etappe, Mannschaftszeitfahren, UAE auch da mit einer guten Truppe angetreten. Das heißt, da ist es jetzt auch gar nicht so wirklich überraschend, dass die da das Mannschaftszeitfahren gewonnen haben. Bisschen traurig, dass Nils Pollitt irgendwie massig verloren hat da wohl, ne? Also wahrscheinlich ist er als
Erster. Naja, gut, das war ja Teamtaktik, dass ja. der, sag ich mal, ersten, wie viel waren das? Also ich hatte 7 Kilometer Vollgas fährt, da hat er sich bei 20 vor Ziel im Prinzip schon ausgeklinkt, weil, muss man dazu sagen, wurde dieses Mannschaftszeitfahren wieder im neuen Modus gefahren, also den wir im letzten Jahr schon bei Paris-Nizza gesehen haben, sprich der erste Fahrer des Teams löst die, der erste des Teams, der ins Ziel kommt, löst die Zeit des Teams aus, aber für die Gesamtwertung werden alle Fahrer mit ihrer individuellen Zeit gewertet, mit der sie ins Ziel kommen. Das heißt, es reicht es nicht mehr so wie früher, dass 4 Fahrer gleichzeitig das Ziel erreichen müssen, sondern es reicht einfach einer, der, den sie meinetwegen den Sprint anfahren und der dann die letzten 500 Meter sprintet einfach ins Team. Und so haben sich das halt verschiedene Teams mit verschiedenen Strategien, sag ich mal, zurechtgelegt. Das Team, das am Ende gewonnen hat, UAE, die sind noch mit 4 Fahrern gemeinsam ins Ziel gekommen, Almeida, McNulty, Finn Fisher-Black und Jay Vine. Also die haben eher ein bisschen konservativer gefahren. Dann gab es andere Mannschaften, wo es, sage ich mal, vielleicht
komplett zerlegt hat.
Ja, und vielleicht nicht so gewollt war. Ich nenne mal das Team Bora Hansgrohe, die bei der Zwischenzeit, das war bei Kilometer 14, meine ich nur noch mit 3 Fahrern unterwegs waren. Also die hatten dann noch eine gewisse Wegstrecke. Und,
ja, Vlasov, das ist ja relativ leicht zu interpretieren. Ne? Da waren noch Roglic, Vlasov und Sobrero am Start. Ja. Der Rest war schon komplett weg.
Ja, da gab es dann hinterher viele Spekulationen. Hat der Primoz Roglic an diesem Berg viel zu schnell gefahren für die anderen oder konnten die einfach nicht mit? Man weiß es nicht genau. Mhm. Was auf jeden Fall das Ergebnis am Ende meines Erachtens ein bisschen verfälscht hat, war leider das Wetter. Weil hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, dass da bei den letzten Teams zwischendurch so ein richtiger Regenschauer runterkam. Und gerade in diesem technischen Finale hat später meine ich ein Fahrer von Wismar Liesebike gesagt, sie haben da irgendwie pro Kurve fast 10 Sekunden verloren, weil die einfach da wie auf Eiern rumfahren müssten.
Ja, gut. Ist natürlich ärgerlich, ne? Damit, aber so ist halt der Radsport, ne? Also da kannst du immer Pech haben. Das ist, glaube ich, ich würde das so sehen, dass im Jahr gleicht sich das wahrscheinlich von der Gerechtigkeit irgendwann mal aus.
Wenn man sich aber mal das Endtableau der Rundfahrt später anguckt, gut, dann hätte es jetzt vielleicht nicht den Mega-Unterschied gemacht, weil am Ende gewinnt die Rundfahrt, spoilern wir nicht zu vielen Fahrer von Wismar Liesebike und die sind ja in dem Mannschaftszeitfahren sogar noch hinter Sudal Quickstep gelandet, die, meine ich, aber ziemlich deutlich auch die beste Zwischenzeit hatten und dann eben benachteiligt wurden durch den Regen da.
Gehen wir mal vielleicht so ganz so sprunghaft durch. Dann Buitrago Santiago von Bahrain hat dann eine wirklich sehr, ja, ist es eine schwierige Etappe? Ich weiß es nicht. Ne? Es sieht zumindest nach vielen Höhenmetern aus, die in ganz vielen Anstiegen verteilt sind. Puh, möchte ich nicht unbedingt fahren müssen. Gewonnen Etappe Nummer 5. War dann auch wieder, das war dann die Sprintetappe, wo du, wie angesprochen, Ackermanns Worte so interpretiert hast, dass er nicht ganz glücklich war mit Colnago. Ich hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen drastischer ausgedrückt. Gewonnen da von Olaf Koy. Olaf Koy richtig ausgesprochen, ne? Glaube ich, ja. Dann die 6. Etappe, auch wieder fast 3000 Höhenmetern verteilt auf, wie viel waren es jetzt? Fast 200 Kilometern. Matthias Skilimos von Lidl Track.
Skilmose.
Ja, genau. Von Lidl Track, die wirklich ein gutes Frühjahr fahren. Brandon McNulty auf 2. Matteo Jorgensen, der spätere Sieger, da verrate ich jetzt schon mal was, auf 3. Und dann kam, glaube ich, diese Etappe. Das war die.
Dann war die Etappe mit dem Wintereinbruch, ja.
Genau.
Wo man gesagt hat, wir können das jetzt nicht fahren, beziehungsweise verkürzen die Etappe, nehmen einen anderen Berg als Schlussanstieg und dann waren es am Ende nur noch 104 Kilometer statt, glaube ich, ursprünglich 140. Also man ist in Nizza ins Hinterland, dann von Nizza aus gefahren und ja gut, das war letztlich ein Rollerberg. Schön für Bora Hansgrohe, dass da Vlasov die Etappe holt, hat er gut rausgefahren, alle haben ein bisschen auf Roglic geschaut, Vlasov weggefahren, kleinen Vorsprung ins Ziel gerettet, Und dann haben wir noch den letzten Tag, der doch sehr ereignisreich war.
Ich glaube, die hatte ich auch gesehen in Teilen, ja.
Es ging natürlich noch darum, schafft es jetzt ein Remco Evenepoel noch den Gesamtsieg zu holen.
Vielleicht sollten wir mal sagen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber kurz vorher, ne, am Tag vor, also Gesamtstand war McNulty, Brandon McNulty von UAE vor Matteo Jorgensen und Evenepoel lag mit 36 Sekunden hinter, also nee, lag mit 32 Sekunden hinter Jorgensen und 36 Sekunden hinter McNulty, nur damit man mal so eine Ahnung davon hat, wie die Karten vorher auf dem Tisch lagen.
Exakt, ja. Und ja, da hat halt Remco Evenepoel an dem letzten Tag nochmal alles probiert. Hat nicht gereicht, um Matteo Jorgensen loszuwerden. McNulty, den hatten sie recht früh eliminiert, also der konnte da nicht mehr mitfahren. War dann relativ schnell klar, dass er die Rundfahrt nicht gewinnen wird, sondern dass das Ding in Richtung Jorgensen ausschwenkt. Und die große, sag ich mal, im negativen Sinne Überraschung war dann an dem Tag Primoz Roglic, der da ziemlich eingebrochen ist, muss man sagen. Man hat ihn zwischendurch am Auto gesehen, dass er sich da nochmal eine Weste geholt hat.
Ja, das sind auch immer so Beschäftigungsstrategien, wenn man merkt, es läuft nicht gut, ne? Nochmal zum Auto eine Weste holen, nochmal ein Gel holen, nochmal ein
Gel. Ja. Man hat, also finde ich so ein bisschen im Nachhinein seitens des Teams natürlich versucht, das jetzt nicht zu sehr aufzubauschen, weil es jetzt ja sein erstes Rennen für die Mannschaft war. Aber wenn man es mal vergleicht mit den Vorjahren, hatte man den ganzen, ehrlich gesagt, die ganze Woche während Paris-Nizza nicht den Eindruck, dass der Primoz Roglic jetzt unbedingt eine Etappe gewinnen wird, von der Form her alleine. Also er wirkt bei Weitem nicht so spritzig wie im letzten Jahr. Das ist ja gerade seine große Stärke, dass er ein sehr explosiver Fahrer ist und fuhr oft in den letzten Positionen der Favoritengruppe herum und beim letzten Tag, ja, hat er dann massig Zeit verloren. Und auf der anderen Seite kann man sich dann schon so ein bisschen fragen, ja, also Tour de France ist jetzt noch lange hin, aber natürlich teamintern wäre das schon mal natürlich eine Möglichkeit gewesen, ein erstes Statement zu setzen, dass er überhaupt der unangefochtene Kapitän bei der Tour de France ist, wenn man nämlich sieht, dass Bora eigentlich auch plant, Jai Hindley und Alexander Vlasov mit zur Tour zu nehmen. Und Vlasov fährt auf der Etappe als Dritter rein, ein Primoz Roglic kommt als 17. rein, ein Jai Hindley fährt bei Tirreno Adriatico sehr stark. Dann würde ich mir auch denken, als einer der beiden Fahrer, okay, wer ist jetzt hier der Kapitän?
Ja, absolut. Also er hat sich da bis jetzt ganz klar für mich zumindest für eine Co-Kapitänrolle qualifiziert als Sedelhelfer bis jetzt. Und das, na, da wird Ralf Denk beziehungsweise diejenigen, die da jetzt, Ralf Denk hat doch noch immer das Sagen, ne? Auch entweder auf den Tisch schauen müssen oder sagen, naja, okay, warten wir mal ab. Und sehr viel Geduld mitbringen. Ich meine, er hat auch deutlich, denn das war jetzt sein erster Renneinsatz. Vlasov irgendwie jetzt auch schon in der dritten Rundfahrt unterwegs. Also.
Nächstes Rennen von Primoz Roglic ist jetzt Baskenland-Rundfahrt ab dem 1. April. Da würde ich ihn dann schon eher, würde ich mal die Messlatte anlegen und sagen, wo vielleicht der Formstand in Richtung Tour de France auch ist oder wo die Reise hingehen kann. Wenn es da auch wirklich, sag ich mal, jetzt nicht so top läuft, dann würde ich mir schon Gedanken machen beim Team.
Ist doch super, dann macht er zum 25. Mal die Vuelta. Wie lange geht sein Vertrag?
Bis Ende nächstes Jahr.
Genau, dann macht er im nächsten Jahr nochmal den Helfer für Pidcock und dann ist doch alles gut.
Ja, ich glaube, ganz so zufrieden wäre er nicht mit der Jobbeschreibung.
Ja, aber ne, dann er kann ja noch ein Rennen gewinnen. Ne, das wäre vielleicht nochmal ein Ansatz. Ne? Also kann er ja ruhig, er kann ja das Gegenteil beweisen. Nur im Moment würde ich auch sagen, sieht das nicht so aus, als wäre das jetzt ein richtig, richtig guter Deal. Da hätte man vielleicht nochmal eine Saison, hätte man die Kohle für Roglic sich sparen können. Und hätte dann im neuen Jahr, ne? Also dann, ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass Red Bull irgendwie seine Fahrer doch dahin holen möchte. Also also alles andere würde mich irgendwie ein bisschen wundern. Das würde sonst alles keinen Sinn machen.
Ja, vielleicht sind die dann auch so ein bisschen Spione in den anderen Teams und
ja, so aber dann, das stelle ich mir aber auch schwierig vor, ne? Wie würdest du denn als Teamchef dem Fahrer Pidcock dann auch vertrauen? Wie heißt das? Wes Geld? Nee, wie heißt das? Wes Brot ich esse, das Lied ich sing? Ich weiß nicht.
Wird spannend, also was mit den beiden Fahrern passiert.
Ja, gibt ja auch eine Frauenfahrerin, glaube ich, ne, die bei von Red Bull, wer war das? Aber da steigen sie ja nicht ein, deswegen ist ja, das stimmt, das ist ja völlig Nonsens, den ich da erzähle. Ja, es wird in der Tat spannend, was mit den beiden Fahrern passiert. Ich gehe immer noch davon aus, dass die dann auch dahin geholt werden. Und aber da müsste ich jetzt mal nachgucken, zu welchen Teams die, wie lange die Verträge da an der Stelle noch gehen. Das wäre dann auch mal interessant zu hören. Naja, gucken wir weiter. Das war Paris-Nizza mit dann am Ende. Haben wir das Ende schon gerade genannt? Ich weiß es gar nicht. Wurde am Ende dann doch Matteo Jorgensen vor Remco Evenepoel gewonnen hat. Weil er konnte einfach mitfahren. Und ja, das hat dann gereicht. Evenepoel hat sich noch den letzten Tagessieg geholt. Und Jorgensen dann den ersten Platz. Letzten Platz sage ich schon. Ich habe übrigens diese, vielleicht mal kurz Anekdötchen, ich musste sehr viele Etappen nachgucken und habe dann immer abwechselnd Tirreno und, also habe die chronologische Reihenfolge gewählt, habe aber dann immer Tirreno und Paris-Nizza abwechselnd geguckt und das habe ich komplett durcheinander gebracht. Ich wusste, glaube ich, man kann nicht mehr, welchem Rennen ich bin, komplett Verwirrung bei mir. Aber eines war sehr eindeutig bei Tirreno Adriatico, so in der Grundwahrnehmung ging es ein bisschen spannender zu, einerseits, aber andererseits, Jonas Vingegaard hat es trotzdem alles kaputt gefahren.
Ja, extrem dominante Vorstellung, muss man sagen, von Vingegaard. Wenn man jetzt nur mal herausgelöst, sage ich mal, die vorletzte und die letzte, die drittletzte Etappe nimmt, die beiden schwierigen Bergetappen, wo Vingegaard schon an dieser Etappe, die eigentlich keine Bergankunft war, sondern nur einen Sperrenberg drin hatte, alle abgehängt hat um eine Minute. Und dann bei dieser Bergankunft war es ein bisschen ausgeglichener am Monte Petrano. Da sind dann immerhin Hindley und Ayuso auf 26 Sekunden rangefahren. Los, wenn man so ein bisschen mal chronologisch ordnen, los ging's mit einem Zeitfahren, bei dem das Zeitfahren der sportliche Aspekt in den Hintergrund geraten ist, weil alle nur über die Helme von Wismar diskutiert haben. Wobei erstaunlich tatsächlich, also der beste Fahrer von Wismar Diese Bike an dem Tag war auf Platz 9, also ja, das war Jonas Vingegaard, ja.
Vielleicht sind sie doch nicht so gut, einfach.
Ja, das wird sich zeigen, also beziehungsweise aktuell kann man sagen, dass es noch keinen bahnbrechenden Erfolg im Sport, im Profibereich mit diesen Helmen gegeben hat.
Ich musste direkt an die Pockhelme von Education damals denken mit der Ente drauf. Erinnerst du dich vielleicht so?
Ja.
Waren auch ein Hingucker.
Das stimmt tatsächlich, ja. Wobei es gab ja mehrere Teams, die an dem Tag, also Rudi Project, die haben ja auch einen Helm gelauncht, zum Beispiel Pock, weiß ich gar nicht, ob der Helm neu war.
Nicht.
Auf jeden Fall, schlug der auch in dieser UCI-Pressemitteilung auf bei den Helmen, über die man sich irgendwie gewundert habe.
Ich bin gespannt, ob da, also ich denke mir immer, mein Gott, lass die Leute, also solange das Ding sicher ist.
Das ist halt die Frage.
Ja, ja, das sollte die Grundprämisse sein, ne? Aber wir würden ja
also
wieder.
Also ich möchte nicht mit einem Helm, der.
Hallo?
Schlagen.
Jetzt warst du kurz weg. Du möchtest nicht mit einem Helm, der
20 Zentimeter von meinem Kopf absteht, auf einem Bordstein aufschlagen.
Ach, das kommt drauf an. Wenn dazwischen noch ein bisschen Watte ist, schon. Dann ja, ist das okay. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist, um ehrlich zu sein. Nee, also, wie soll man sagen? Ja, also die Sicherheit sollte immer die oberste Prämisse sein. Ne? Also ich weiß, da hast du schon immer so nach dem Motto, ey, die werden mit allem rausgeschickt, was irgendwie schnell macht, egal was los ist. Ich würde mir immer noch wünschen, dass es nicht der Fall, dass du da nicht recht hast, aber ich befürchte immer mehr, dass es doch der Fall ist. Naja.
Also es ging für mich im letzten Jahr so ein bisschen unter in der Debatte, aber es gab ja dieses Zeitfahren. Ich meine, es war bei der EM, wo, kannst du dich dran erinnern, Stefan Küng
ja,
mit diesem komplett zerschmetterten Zeitfahrhelm rumfuhr ja, und
sonst im Körper einiges
Blut überströmten Gesicht. Und da war ja so ein bisschen, ging die Diskussion in die Richtung, dass du beim Zeitfahren halt ganz oft mit dem Kopf nach unten vorausfährst nur. Mhm. Auch die Sicherheitsaspekte, generell das Thema Sicherheit und Zeitfahren ist so ein bisschen unter dem Radar, finde ich. Gerade was jetzt auch diese Helmdiskussion wieder angeht, hat es vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen an die Oberfläche geholt und die UCI hat ja auch gesagt, sie wollen die Regularien sich nochmal genauer anschauen und eventuell überarbeiten.
Ja, also ich gestehe da auch, dass ich diese Regularien auch nicht verstehe. Also ich verstehe nicht, dass sie nötig sind, ne, weil, also dass man auf die Idee kommt, da einen Helm zu fahren, der nicht das Maximum an Sicherheit für mich bietet, das ist, wirkt für mich schon total grotesk, aber mei, wer weiß, was sie sich früher in die Venen geschoben haben, um schneller zu werden, dann verstehe ich auch nicht.
Umso auf den Kopf, ja.
Ja, also.
Ich verstehe ja auch die die Teams natürlich voll, weil die haben sich natürlich vor einem Jahr oder so hingesetzt, haben sich gemeinsam mit den Herstellern das Reglement angeschaut, was muss so ein Zeitfahrhelm können, was dürfen wir da machen und daran haben sich orientiert und einen Helm entwickelt und haben da halt sehr viel Geld reingesteckt in die Entwicklung und dann bringen die das Ding halt, sieht natürlich, sag ich mal,
gewöhnungsbedürftig
aus oder futuristisch, um es höflich zu umschreiben. Mhm. Und dann kommt halt plötzlich die UCI wieder ums Eck und schreit, nee, das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass die da einfach sauer sind, weil der gleiche Laden war es im Prinzip, der gesagt hat, der die Helme durchgewunken hat erstmal.
Ja, aber weißt du, was ich da auch nicht verstehe? Oder wie soll ich das sagen? Was ich bei gerade dieser Helmdiskussion an der Stelle so wenig nachvollziehen kann, dass, also, wenn ich jetzt der Hersteller X bin, ne, und der Helme rausbringt, so, und dann bringe ich einen neuen Helm raus und sage, hier, das ist übrigens unser neuer Helm, das Modell ist super schnell und das spart dir 30 Watt und ja, ne, ist super sicher alles, so, und dann bringst du so ein, und da habe ich jetzt Summe X investiert, so, und dann investiere ich nur die Hälfte der Summe in den neuen Zeitfahrhelm meines Teams, ja. So ein Zeitfahrhelm verkaufst du ja nicht. Weißt du, also ich möchte mal, also das sind ja Modelle, die nur dafür, für diesen Anwendungsfall entwickelt und produziert werden. Also es gibt ja niemand, außer vielleicht noch eine Handvoll Triathleten, die komplett neben der Spur laufen, kauft sich ja niemand so einen Helm. Also davon werden ja keine Stückzahlen verkauft und jedenfalls keine Signifikanz überhaupt.
Ja? Ja, das macht ja keinen Absatz. Also genau. Wobei die natürlich schon immer in den Verkauf gehen müssen.
Ja. Ne, wahrscheinlich hat der POC in seinem Flagship Store in das sind doch in Schweden oder Norweger, ne, da haben die wahrscheinlich drei Helme da liegen in jede Größe einmal, ne, aber das ist ja kein Markt für diese, gibt's ja, ja nicht, ne, und deswegen frage ich mich, vielleicht ist es natürlich Prestige, ne, wir können die schnellsten Helme und deswegen kaufen die Leute auch unsere anderen Helme, ja, natürlich spielt das auch eine Rolle, aber deswegen frage ich mich, warum die Firmen so viel da rein investieren. Also, dass das so wichtig ist, dass sie den Zeitfahrweltmeister ausgestattet haben mit einer Kloschüssel auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob du deswegen die anderen Helme dann mehr verkaufst. Es scheint so zu sein, weil sonst würde es ja nicht passieren.
Ja, eben. Das meine ich ja. Ist für mich so der Hauptaspekt bei der ganzen Sache. Der PR- und Marketing-Effekt dieser ganzen Aktion ist natürlich mega, weil alle sprechen im Prinzip nur über diese Helme. Und nennen vielleicht dann den Hersteller in dem Zusammenhang und kann ich nicht sagen, wie viel das letzten Endes an, sag ich mal, Absatz bringt, wenn du so eine Aktion fährst, aber kann mir schon vorstellen, dass sich alleine die mediale Berichterstattung für den Hersteller schon lohnt.
Mhm. Ja. Ach, ich weiß es auch nicht. Aber die sehen trotzdem scheiße aus. Also kann man nicht anders sagen.
Aber kommen wir zurück zum sportlichen Geschehen.
Witz ist das, ja.
Zeit waren auf der ersten Etappe gewonnen von Juan Ayuso vor Filippo Ganna. Dann hatten wir ein paar Sprints. Etappe 2 gewonnen von Jasper Philipsen vor Tim Mellier. Etappe 3 dann sehr erfreulich. War ein schwieriges Finale. Erster deutscher UCI-Sieg in dem Jahr. Wenn man mal, also ich weiß gar nicht, ob das dazu zählt, oder kann man das dann zählen? Nils Bullitt, das Mannschaftszeitfahren gewonnen mit UAE.
Ja.
Wie auch immer.
Ja.
Auf jeden Fall der erste Individualsieg eines deutschen Fahrers auf UCI-Ebene, Phil Bauhaus. Sehr stark den Sprint gewonnen auf Etappe Nummer 3. Die 4 war auch wieder ein Sprint, gewonnen von Jonathan Miedan. 5 war dann die besagte Bergetappe, wo Jonas Vingegaard schon extrem früh angegriffen hat und sozusagen diese Rundfahrt vorentschieden hat. 6 ja gut, war dann die schwierige besagte Bergankunft, wobei auffällig natürlich, dass der Jai Hindley sehr gut abgeschnitten hat. Lennart Kemner auch aus deutscher Sicht, obwohl er da an dem Berg lange Tempo gefahren hat, noch als 7. sehr gut reingekommen. Und die bisher eine der Überraschungen der Saison hatten wir schon bei Tour Down Under, Isaac Del Toro, auch erst 20 Jahre alt von UAE, der da ja als 4. reingekommen ist, das ist schon mega stark.
Bei auch schon ziemlich viele Rennkilometer gesammelt hat, ne? Also der ist ja auch schon, der ist ja gefühlt überall, wo UAE startet, ist er dabei, wenn er nicht gerade woanders startet.
Ja, gefühlt verheizen die da fast schon so ein bisschen.
Boah, vielleicht will der, ja. Ja, jetzt hat er aber erstmal, jetzt hat er aber erstmal Pause, ne? Also jetzt macht er so einen Monat und legt er die Beine hoch, wenn er sich das hier richtig sehe, sei ihm gegönnt. Ja, vielleicht ein komischer Rennkalender, aber vielleicht, hoffen wir mal, dass es abgesprochen ist, beziehungsweise dass dieses von dir befürchtete Verheizen einfach nicht stattfindet. Das wäre ja wirklich schade um dieses wirklich junge, hervorragende, oder zumindest, ja doch, kann man von einem hervorragenden Talent sprechen, ne? Das hat er ja, glaube ich, schon bewiesen.
Tour de l'Avenir-Sieger. Also
ja, dann das,
will man mehr sagen. Und letzte Etappe war dann noch wieder ein Massensprint, 2. Etappensieg für Jonathan Miedan. Sehr erfreulich aus meiner Sicht, dass da Alexander Christoph auf Platz 2 gesprintet ist. Mal wieder ein Achtungszeichen von dem Routinier. Und dann das Tableau am Ende der Rundfahrt. Vingegaard gewinnt vor Juan Ayuso, Jai Hindley auf dem Podium, Del Toro 4., 5. Ben O'Connor, Arendsman, Uite Brooks, Lennart Kemner, Tom Pidcock und Kevin Vauclain komplettieren die Top 10.
Sehr schön, auch ausgesprochen alles. Hervorragend. Ja, und das war's dann auch an Rennen, was wir zu liefern haben. Anderthalb Stunden fröhlich ins Mikrofon gequatscht. Sonst, wir haben noch den Punkt Sonstiges, da ist eigentlich gar nicht so viel, oder? Also, wir haben gestern beide uns kurz die Augen gerieben, unabhängig voneinander, also du deine, ich meine, und aber fast zeitgleich sogar. Für eine sonstige Meldung, das ist, glaube ich, die einzige auch, also, ne, die wir im Moment haben, aber die ist, du hast mir geschrieben, warte, ich möchte, wenn ich darf, zitieren, weil das war so ein wunderbares Ach so. Weil du hast mal wieder ganz gelesen und ich nur die Hälfte. Warte mal, was ist denn? Interessant, dass Van der Poel verlängert. Da haben aber einige Teams gepennt. Ich so, hat er seinen Vertrag verlängert oder nur das Sponsoring bei Canyon? Auch bei Alpecin. Weil das hatte ich nämlich gar nicht mitgekriegt, dass er zumindest, also er hat jetzt einen neuen Sponsorenvertrag mit Canyon über 10 Jahre. Also ich finde einfach den Zeitraum ganz krass. Ich meine, für den Canyon ist es wahrscheinlich okay, weil die freuen sich, dass sie ihn so lange, also dass er in seiner Karriere nie mehr auf was anderes steigt als Canyon. Aber dass er damit ja auch dann irgendwie sich committet, 10 Jahre da den Kram jetzt noch zu machen. Ne? Also das, wie alt ist er?
Ja, kommt natürlich drauf an. Kann natürlich auch sein, dass dann die letzten Jahre er dann Ambassador oder sonst irgendwie was ist.
Ja, und nur noch irgendwelche
er will ja Gravel-Rennen fährt. Genau, bis mindestens 2029 noch fahren, hat bis Ende 2028 den Vertrag bei Alpecin verlängert.
Ja. Das hatte ich nämlich übersehen und das kam dann von dir noch dazu, so nach dem Motto, hey, da guck doch auch mal hier, weil da ist auch noch was anderes.
Ja, ansonsten wären wir ein bisschen stutzig geworden. Also bliebe ja sonst eigentlich nur die Option, zu Movistar zu wechseln, die noch auf Canyon-Rädern fahren. Oder halt Canyon steigt bei einem anderen Team ein, wenn da nochmal jemand hätte aktiv werden wollen. Aber somit ist die Geschichte.
Stopp, kurz eine Frage oder Anmerkung. Aber dass jetzt jemand, dass ein Superstar seinen Ausstatter mitbringt, das hatten wir ja bei, sag mal schnell, Peter Sagan ja auch. Also der fuhr ja auf Specialized und ich hatte schon immer den Eindruck, also als sie zu Bora gegangen sind, dann haben die doch Specialized auch mitgebracht.
Richtig.
Ne? Also wenn jetzt, also für mich war das diese Meldung, okay, der fährt die nächsten 10 Jahre Canyon, mehr so nach dem Motto, ja, okay, ne, dann wenn der jetzt nochmal woanders hingeht, dann wird er einfach Canyon mitnehmen müssen.
Hm.
Ne? Also dass das so Bestandteil des Deals dann sind. Ne? Vielleicht sagt auch Canyon, ey, pass mal auf, Van der Poel, ob du jetzt da fährst oder da fährst, wir übernehmen, ne, wenn du jetzt zu einem Team wechseln willst, dann übernehmen wir einfach 20% deines Gehalts und dafür kommst du denen günstiger, ist für die ja auch gut. Also so ein Deal kann ich mir schon vorstellen. Das nur als kurzen Einschub da an der Stelle.
Mit Sicherheit auch, wäre das möglich, ja.
Aber jetzt hat er erstmal Ruhe bei der Arbeitsplatzsuche die nächsten 4 Jahre.
Das auf jeden Fall. Und ich habe mich halt gefragt, also gerade wenn man jetzt sieht, dass viele, ja, sag ich mal, finanziell gut aufgestellte Sponsoren in Radsport gehen oder also jetzt nicht in der Breite, aber in der Spitze vor allem. Also wenn ich gucke, Lidl ist bei Trek eingestiegen, Red Bull steigt bei Bora ein, UAE ist sowieso dabei. Also potenziell Teams, die Topfahrer suchen, auch ein Ineos Grenadiers haben wir immer noch, die ja gefühlt schon so seit ein paar Jahren, gut, Egan Bernal ist da, hat aber diesen Unfall, nach einem neuen Superstar suchen, dass die halt das einfach so tatenlos von dann gehen lassen. Also, dass einer der 3, 4 Superfahrer seinen Vertrag bei Alpecin da verlängert. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der auch nochmal das Gehalt aufgestockt bekommen hat. Ich meine, kolportiert war, dass er 2 Millionen im Jahr bekommen hat, dass er da jetzt nochmal ein bisschen mehr bekommt. Mhm. Aber ist natürlich, kann ich mir nicht vorstellen, wenn jetzt ein Team UAE Emirates oder Red Bull wirklich sagt, pass auf, Mathieu van der Poel, wir möchten um dich herum ein Team aufbauen, dass dann der Fahrer sagt, nee, das Geld möchte ich nicht, ich bleib lieber bei Alpecin de Koenig.
Ja, also wenn man, UAE hätte mir einfach nur sagen müssen, pass mal auf, das hier ist das Team, was dieses Jahr Pogacar bei der Katalonien-Rundfahrt unterstützt, nächstes Jahr könnte das dein Team sein. Dann guckt er, auf welche Leute ihn jetzt unterstützen gerade, dass es unter sportlichen Gesichtspunkten anders. Ist das einfach vielleicht auch ein bisschen fahrlässig von dem Fahrer, einfach nicht auch sportliche Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen, sondern offensichtlich nur klingt blöd, aber nur Geld und vielleicht auch Wohlfühlen dort? Also, ne, das ist, wäre ja auch ein Grund.
Ja, also kann ich mir schon vorstellen. Also er ist natürlich mit dem Team groß geworden, ist ja jetzt eines der Multisportteams, sage ich mal, die da auch im Cross zum Beispiel aktiv sind. Von daher kommt ihm das ja sehr gelegen, dass er da im Prinzip Narrenfreiheit hat oder sich das einfach aussuchen kann. Was fahre ich da jetzt für Rennen? Bei anderen Mannschaften wäre das vielleicht ein bisschen mehr in irgendein Korsett gepresst. Keine Ahnung, die würden ihm dann halt sagen, du hast das und das Straßenrennen zu fahren, jetzt fährst du halt nur noch Straße, was ihm dann vielleicht auch nicht passt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das da auch eine Rolle gespielt hat, aber da hätte man sich mit Sicherheit, wenn da jetzt ein anderes Team interessiert gewesen wäre, arrangieren können.
Ja, glaube ich auch. Ich meine, es ist natürlich einfacher, wenn er da nicht erklären muss. Ne? Also wenn die Leute da schon Verständnis für haben, was da passiert oder warum, weshalb er das machen möchte. Ne, das, ja, ist definitiv gut. Aber nichtsdestotrotz, ne, also ich kann das auch, es fällt mir schwer nachzuvollziehen.
Aber ist ja interessant, wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, beispielsweise ein Vertrag von einem Jasper Philipsen läuft aus, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die den halten können. Wird man sehen, weil Monumentsieger jetzt auch, hat, meine ich, schon 6 Tour-Etappen gewonnen, 4 allein im letzten Jahr, war im Prinzip der dominante Sprinter. Da wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Team ein Auge drauf werfen. Ja, und ansonsten ist halt, wenn du nicht wirklich viel Geld in die Hand nimmst, ich meine, Van der Poels Vertrag wäre auch gar nicht ausgelaufen, sondern der hatte schon noch 1 oder 2 Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Wenn du nicht richtig viel Geld in die Hand nimmst als großes Team und einen Fahrer aus dem Vertrag rauskaufst, ist der Markt auch gar nicht mal so überschwemmt. Also wenn ich mir die No-Season, Next-Season Contracts bei Pro Cycling Stats angucke, gut, da ist Mark Cavendish logischerweise dabei, Nairo Quintana, Romain Bardet, ein Simon Yates, wen finden wir hier noch? Ein Gaviria.
Ja, aber das sind jetzt nicht die Knaller.
Nee, das sind nicht die Fahrer, die irgendwie die Monumente oder den Gesamtsieg bei der Tour de France davon tragen werden.
Mhm. Ja, und vielleicht ist das auch so eine neue, wie soll man sagen, neue Methode, also dass man jetzt die Fahrer schon viel früher mit längeren Verträgen ausstattet, um ja dann auch einen schlichtweg Ablöse zu kassieren. Ne, war das nicht mal so, dass geht das überhaupt? Also ist das überhaupt rechtens mit dieser Ablöse? Weil da gab es doch mal dieses Bossmann-Urteil im Fußball und was da gilt, müsste ja eigentlich auch zumindest jetzt so arbeitsrechtlich auch im Radsport gelten, oder? In der Theorie.
Naja, Theorie na ja. Ist das ja immer noch, wie soll ich sagen, nationales Arbeitsrecht. Also es gab ja den Fall Kian Uijtebroeks 2023, der von Bora weg wollte und letzten Endes auch weggegangen ist, wo aber das Team Jumbo-Visma letztlich vollendete Tatsachen geschaffen hat, gesagt hat, der Fahrer gehört jetzt uns, der hat bei uns einen Vertrag unterschrieben und Bora aber gesagt hat, nein, der ist noch bei uns. Und dann hat man sich aber irgendwann irgendwie geeinigt. Aber
wie weiß man, ist auch nie so richtig rausgekommen, ne?
Natürlich weiß man das nicht, aber es kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass da eine gewisse Ablöse geflossen ist. Ansonsten wäre es natürlich spannend gewesen, also wäre natürlich schlecht für den Radsport, für sein Image gewesen, wenn das sozusagen jetzt eskaliert wäre, aber wäre interessant mal zu wissen gewesen, wenn das wirklich bis in die letzte Instanz gegangen wäre, welches Gericht ist denn da überhaupt zuständig und wenn Bora da wirklich auf den Vertrag pocht, kann sich da einfach der Fahrer rausklagen. Das wäre natürlich dann ein Präzedenzfall gewesen.
So wie es das Bossmann.
Der einen Erdrutsch auslösen hätte können im Radsport. Aber also wenn ich halt einfach sagen kann, nö, hab keinen Bock mehr, ich löse meinen Vertrag jetzt auf.
Aber andererseits, ne, die Fahrer, also wie soll ich sagen, Bossmann war jetzt auch nicht ein Top-Fußballer, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, sondern eh schon am Absteigen hast oder so, der dann da auch keinerlei, ja, wie soll man sagen, sich keiner Gefahr aussetzen musste oder mit dieser ganzen Geschichte. Während es, ne, also wenn du jetzt, also so ein Mathieu van der Poel ist wieder so eine Liga, das ist egal, also ein Simon Yates oder so würde so einen Prozess wahrscheinlich nicht anstrengen, weil, naja, das wird dann schon schwierig, dann vielleicht, der nächste Vertrag ist dann vielleicht doch nicht mehr so lukrativ, ne? Das ist doch immer dieses zweischneidige Schwert bei solchen Gerichtsgeschichten und so weiter. Ja. Also, kann man nur sagen, alles Gute, Mathieu van der Poel, der Geldregen fließt und sind wir gespannt. Wie lange läuft Pogacars Vertrag eigentlich noch? Das wird doch auch der nächste richtig große Vertrag dann, oder?
2027.
Ja, okay, bis dahin haben wir es wieder vergessen. Also, obwohl, das heißt ja auch nichts, ne? Also, dass der nicht nächstes Jahr wieder, zwei Jahre hat er ja jetzt Mathieu van der Poel noch Vertrag, vielleicht verlängert er auch nächstes Jahr einfach mal, wenn sie ihm da die ordentliche Summe Geld hinstellen.
Wer weiß.
Wir werden es sehen. Wir werden uns spätestens 2027 drüber unterhalten. Ich mache mir ja mal eine kleine Notiz, dass ich das nicht vergesse. Ist ja nicht mehr lang. Steht ja schon vor der Tür. Hast du schon eine Weihnachtsgeschenke?
Im Prinzip.
Ja? Hut ab. Gut. Also, wir hoffen, wir haben euch in den letzten 1 Stunde 37 Minuten und 49 Sekunden ein wenig unterhalten und informiert. Das ist unser Anspruch. Wünschen euch allen eine gute Zeit auf dem Fahrrad. Passt auf euch auf. Die Folge wird heute aufgenommen. Wir müssen mal ein Datum, weil ich kriege das heute nicht mehr veröffentlicht. 19. Das heißt, wenn nach dem 19. bis zum 20. 21. irgendwas Entscheidendes passiert ist, denkt nicht, wir haben jetzt komplett Amnesie, sondern es ist einfach der Zeitraum zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Ja, bedanke mich für eure Unterstützung. Macht es gut, passt auf euch auf, fahrt viel Fahrrad, lasst euch gut gehen und ja, was möchtest du noch sagen, Thomas?
Dem kann ich mich nur nahtlos anschließen.
Alles klar. In diesem Sinne, macht es gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss.